Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 611. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, what the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Wunderschönen guten Tag auch dir. Und wen haben wir noch?
Und der David Kloß von Screen.de ist ebenfalls dabei.
Hallo.
Ja, wir haben mal wieder eine ganze Menge Fragen eingesandt bekommen. Der letzte Fragen-Podcast ist gar nicht so lange her, aber ich habe mir gedacht, wir schieben hier trotzdem mal einen nach WrestleMania dazwischen. Neue Ära bei WWE angebrochen, wir stehen kurz vor Dynasty, also einiges, was uns da erwartet. Und David, AEW Dynasty, das ist ja wieder deine und Markus Baustelle da Anfang kommender Woche.
Ja, da werden wir auf jeden Fall die Review machen, müssen wir noch gucken, wann. Aber die Card liest sich bislang schon sehr, sehr gut und ich habe da ziemlich viel Bock drauf.
Ihr habt doch schon einen Termin.
Wir haben auch einen Termin, ja, aber vielleicht schaffe ich es da live zu gucken, er vielleicht ja auch, und dann können wir mal gucken, ob das er schaffen.
Okay, weil wir wissen alle, AEW Pay-Per-Views dauern ein wenig länger.
Und ist vor allen Dingen leider Sonntag, ich möchte die Samstags-Pay-Per-Views, ich fand das so cool.
Ja, man ist dann jetzt inzwischen auch ein bisschen verwöhnt, ne? Samstags-Pay-Per-Views und Samstags-große Ereignisse, PLEs, sind echt was Feines und so sonntags, am nächsten Tag wieder arbeiten, schwierig. Naja. Was steht noch auf dem Programm? Natürlich, wir bewegen uns mit großen Schritten auf unser 8-jähriges Jubiläum zu. Auch dazu wird es in den kommenden Wochen noch eine kleine Ankündigung geben. Da werden wir uns was Witziges zu einfallen lassen. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich sag mal so, es wird ein etwas lockerer Retro-Headlock-Podcast, so würde ich es einfach mal bezeichnen. Ansonsten, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, wir haben jetzt zuletzt eine neue Golden Years-Episode gehabt mit dem Watch-Along zum Royal Rumble 1991 mit Markus Holzer und mir. Wir haben das Magazin jede Woche, teilweise dann auch in Überlänge, diese Woche zur Abwechslung mal nicht. Und ganz vielen anderen Bonus-Content. Ja, lohnt sich auf jeden Fall dann bei Patreon, Steady oder bei YouTube da eben einzusteigen. Das haben auch tatsächlich wieder einige getan. Und zwar bei Patreon waren es der André und der Yusuf. Die haben gleich sich hier die Jahresmitgliedschaft gesichert. Dankeschön dafür. Und der Torben hat gleiches bei Steady gemacht. So. Dankeschön dafür. Ihr seid die Schönsten, die Klügsten und die Besten und die anderen natürlich auch. So, liebe Leute, es geht los mit dem Fragen-Rundown und da ist natürlich vor allem unser Discord immer so die Hauptanlaufstelle. Da lautet der Hashtag AskCatlock und da gab es auch wieder jede Menge Zeugs. Da hat der Real Sebastian heute noch zum Tag der Aufnahme ja eine kleine Diskussion hereingestellt, nämlich in Bezug auf einen Artikel bei SportsKida. Da gab es einen Bericht darüber, dass Vince McMahon quasi ab 2025 wieder im Wrestling aktiv sein dürfte. Und jetzt wird natürlich schon wild spekuliert, Mensch, der hat ja alle seine Aktien verkauft oder ist dabei. Ein paar hat er ja noch, aber auch da ist ja schon der Kaufprozess quasi angestoßen von TKO. Ja, also nicht mal TKO angestoßen, sondern seine TKO-Aktien sollen verkauft werden. Dann ist er da komplett raus. Und ja, nichtsdestotrotz, seht ihr da eine Chance, dass ein Vince McMahon in irgendeiner Form nochmal in das Wrestling-Business eingreifen könnte? Vielleicht sogar mit einer eigenen Promotion, David?
Nein. kurz und knapp einfach nein, weil ich meine, wir sind ja auch alt, ne? Aber der gute Mann ist dann 2025, der ist 79 und der ist reich und der hat schon noch andere Probleme vor Gericht und warum sollte der das nochmal machen? Und vor allen Dingen, wer sollte denn für ihn arbeiten? Weil wenn du, je nachdem wie der Gerichtsfall ausgeht, aber gehen wir mal davon aus, dass er vielleicht nicht ideal ausgeht, da ist es halt super schwer. Welche Partner willst du denn da finden? Was willst du denn da aufbauen? Welche Leute sollen da für dich worken? Und bei WWE sehe ich ihn halt auch gar nicht mehr.
Nee, ich glaube, den wird sich TKO auch nicht mehr an Bord holen. Männer, David hat gerade so ein bisschen Bezug darauf genommen, dass ja auch Partner nicht mit ihm zusammenarbeiten wollen. Man muss aber auch fairerweise mal sagen, es gibt auch gar nicht mehr so viele freie Wrestler auf dem Markt, die jetzt einfach mal so eine neue Company groß nach vorne bringen können, oder? Also da ist doch kaum jemand, wo du jetzt sagst, mein Gott, der hat so ein Name-Value und würde eine Promotion voranbringen, ist aber nicht bei WWE, AEW oder irgendwo anders gesigned.
Ja, die Sache ist ja die, ne? Verträge können ja auch immer auslaufen. Die gehen ja nicht bis in alle Ewigkeit. Plus Vince McMahon ist halt trotzdem ein Name im Wrestling. Also ne, sein Standing, sage ich jetzt mal, gerade auch auf persönlicher Ebene, das ist nochmal eine andere Geschichte. Plus ne, Partner zu finden, Sponsoren zu finden, wird definitiv schwierig, gerade wenn eben Fall für ihn sehr negativ ausgehen wird. Aber in Bezug auf die Worker, ich glaube, es werden sich immer trotzdem Leute finden lassen, die auf diesen Namen vertrauen, vielleicht nicht unbedingt Frauen, aber Leute, die da trotzdem ihre Chance drin sehen, da nach vorne zu kommen und sich einen Namen zu machen, eben ja, weil sie immer noch Vince McMahon vertrauen. Ich meine, der hat jahrelang die oder eine der größten Wrestling Companies der Welt geführt und dementsprechend denke ich, dass sich schon der ein oder andere Wrestler trotzdem darauf einlassen würde und auch in Sachen, wer würde sich das angucken? Schon allein aus Neugierde würden zumindest am Anfang, glaube ich, noch etliche Leute einschalten, falls das der Plan sein sollte, mit einer eigenen Promotion an den Start zu gehen. Auf Dauer gesehen ist das halt natürlich dann die Frage, ob das Interesse da bleibt. Wie ist das Produkt? Finden sich, wie du gesagt hast, genug Leute, die eben interessant genug sind? Also Leute, wie gesagt, bitte auf jeden Fall finden, die für ihn arbeiten wollen werden. Nur sind's halt, ich sage jetzt mal, die richtigen.
Das ist natürlich dann eben die Frage, ne? Also ich sehe die Chancen da ähnlich groß, wie David das gerade eben schon gesagt hat. Also ich sehe das eher in Richtung Null. Tatsächlich ist es ein interessantes Gedankenspiel, was man hier betreiben kann. Aber David hat das Alter von Vince McMahon angesprochen. Also wenn der wieder da aktiv werden darf, dann ist der 79. Naja, ne? Also das ist das eine. Sein Ruf ist das andere. Du hast nicht das große Talent, was du jetzt noch ranziehen kannst. Du brauchst auch erstmal eine TV-Station oder irgendwas, damit du auch entsprechendes Geld hinten dran hast. Ich glaube, dass Vince McMahon schon noch die Beziehung hat, um Partner und Sponsoren irgendwie an Bord zu holen und vielleicht auch noch irgendwie einen Streaming-Deal oder was auch immer an Land zu ziehen. Ich glaube aber trotzdem, dass er sich das nicht antun wird. Ich glaube, dass der mit seinem Geld irgendwas anderes machen wird und in irgendein anderes Unternehmen das Geld stecken wird und da mal weitersehen. Ne? Andererseits, Vince McMahon war immer jemand, der Wege gefunden hat, sich wieder zurückzubringen. Haben wir damals gesehen mit WWE, also mit dem Rücken zur Wand stand und dann Mike Tyson geholt hat und plötzlich dann ja mit dem Schwächeln der WCW dann auf einmal wieder nach oben gekommen ist. Ja, David?
Da muss man allerdings sagen, dass Vince ein super Geschäftsmann ist, aber bei einer Sache. Weil alles abseits von WWE ist nicht so gut gewesen.
Die XFL war doch super.
Ja, super funktioniert. Also ich will halt nur sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du halt scheiterst, ist ja auch gegeben, weil du hast dieses eine Produkt, wo du auch, das ist so dein Haus und da hast du was aufgebaut, das funktioniert, aber das heißt nicht, dass irgendwas anderes auch funktionieren könnte. Und ich glaube halt gerade auch wegen dem Alter und siehe Football League, es gibt auch gar keinen Grund, warum man es machen sollte.
Ja, aber guck dir doch zum Beispiel mal Donald Trump.
Ja, ich glaube eher, dass er dann Donald Trump eher Geld gibt und sagt, hör mal, hier, lass mal mehr Buddies sein.
Auch eine Option, definitiv. Aber ich dachte halt eher so hier wegen Alter und schon gescheiterten Sachen und so weiter. Donald Trump hat sich davon auch nicht abhalten lassen und möchte nochmal Präsidentschaftskandidat sein. Also und ich sehe halt so ein bisschen charakterlich, sage ich jetzt mal, die Parallelen zwischen den beiden. Also ich würde das nicht komplett ausschließen, dass er es versucht. Ob es klappt, ist halt die andere Frage.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich muss man so ein Rest
Risiko.
Chance muss man wahrscheinlich nur offen lassen. Ich glaube, da hast du recht. Ich bin gespannt, was wir nächstes Jahr um diese Zeit quasi berichten werden, weil ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass Vince McMahon einfach den Thanos macht und irgendwie in seinem Rententeil irgendwie auf der Veranda sitzt und dem Sonnenuntergang zuschaut. Ich glaube, dass der jetzt da schon sitzen wird und im Hintergrund, wenn er was Großes plant, da wird er jetzt schon die Fäden da im Hintergrund ziehen, auch wenn es dann erst quasi später publik werden wird. Aber ich glaube schon, dass der da einen anderen Weg gehen wird. So, und dann hat auch noch der Sebastian hier gefragt, wo wir gerade beim Thema McMahon sind. Mit 78 hat man ja nicht mehr allzu viele Kapitel im Leben offen. Wie kann und sollte man mit dem Ableben, einem potenziellen Ableben von Vince McMahon umgehen, mit dieser riesigen schwarzen Wolke, die über ihm hängt? Auf der einen Seite wurde er ja mit WrestleMania zu einer der tragenden Säulen des modernen Wrestlings und hat viele Standards gesetzt. Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Kiste, oder David? Also wir haben viele Künstler, egal ob es jetzt Musiker sind oder andere oder Leute auch im Sportbereich.
Sag mal, nehmen wir einen Sportbereich, O.J. Simpson. Der ist zum Beispiel gerade genippelt und da gab es nicht gerade viel Feedback und Huldigungen aus der Football-Szene, obwohl er sportlich gesehen einer der Besten auf seiner Position ever war. Und ich glaube, hier steht und fällt, das ist natürlich alles hypothetisch, aber das steht und fällt mit dem Gerichtsurteil. Wenn er zum Beispiel da in allen Punkten schuldig gesprochen wird oder dass halt alles durchkommt von, okay, das ist wirklich so passiert. Ich glaube, da kannst du noch nicht mal groß irgendwie sagen, ja, hier Memorial Day und wir feiern sein Lebenswerk, sondern da musst du halt einfach sagen, nee, da wird nichts kommen.
Mella, wie siehst du das? Wir haben natürlich dann auch, wurde ja auf Discord so eine kleine Diskussion angestoßen, da hieß es dann auch, ja, man muss von der privaten Person und dem Promoter, muss man vielleicht trennen, ähnlich wo wir es auch bei Chris Benoit vielleicht gesagt haben, wo wir gesagt haben, ja, die Person an sich, beziehungsweise der Mensch, der durch diese Gehirnverletzung dann irgendwie daraus geworden ist und der Wrestler, das sind ja zwei verschiedene Entitäten quasi. Kann man das hier bei McMahon eigentlich? Ich sehe das nämlich ehrlich gesagt nicht so.
Das ist super, super schwierig. Also gerade jetzt auch mit dem Chris Benoit-Thema als Vergleich, also wenn man da das genauso durchziehen würde, dürfte ja Vince McMahon eigentlich bei WWE gar nicht mehr erwähnt werden. Ich habe jetzt auch erst neulich gelesen, oder was heute sogar erst, dass der zum Beispiel mit Triple H und Stephanie gar nicht mehr über Wrestling redet und auch generell mit Leuten aus WWE nicht mehr spricht. Aber das ist wieder diese Frage mit Kunst und Künstler trennen. Kann man das? Darf man das? Sollte man das? Es gibt darauf eigentlich keine gute Antwort. Die einen werden sagen, ja, der hat so viel fürs Wrestling getan und generell und fürs Business. Der hat so vielen Leuten geholfen, da an die Spitze zu kommen. Natürlich sollte man dem seinen Ruhm und seine Ehre gönnen. Auf der anderen Seite, in was für ein Licht tauchst du dann die Firma halt auch, wenn du das machst. Es ist immer so schwer abzuwägen. Also ich sehe das ähnlich wie David. Es steht und fällt eigentlich mit dem Gerichtsurteil.
Ja, ich kann dazu auch kein abschließendes Urteil hier fällen. Ne? Ich finde, dass grundsätzlich der Ruf von Vince McMahon ist jetzt eh schon komplett hinüber. Also ich glaube auch nicht, dass der Fall. Also es wird nicht zu dem Fall kommen, dass es heißt, hier, es wird alles abgelehnt und er wird unangefochten freigesprochen oder sonst irgendwas. Ich glaube, selbst wenn da jetzt nicht viel bei rumkommen sollte, wovon ich nicht ausgehe, dass danach noch weitere Folgeanklagen kommen. Die Anklagen in seine Richtung gehen ja nicht nur rund um diesen einen Fall, sondern es ist ja eine Lawine losgebrochen im Nachgang, ob des Umfelds, ob der Art und Weise, wie McMahon sich verhalten hat. Sowohl Frauen als auch Männern gegenüber in verschiedene Richtungen, welche Verfehlungen er sich da geleistet hat. Deswegen, wie erwähnt man den danach?
Ich verstehe es gerade nicht, wo die Problematik überhaupt liegt. Weil es gab, glaube ich, noch keinen Fall, wo das halt anders gehandhabt wurde. Wenn R. Kelly abnippelt, der kann noch so viel Musikpreise gewonnen haben und im R&B-Bereich der größte Dude ever gewesen sein. Bei dem, was rauskam, nee, da hörst du nichts mehr. Und das kannst du halt, du kannst nicht sagen, ja, kann man da trennen zwischen Künstlern und so. Nein, das ist egal, was jemand aufgebaut hat. Wenn er es mit den Mitteln gemacht hat oder wenn so und so verhalten hat, dann ist er halt einfach durch. Wenn das rauskommen sollte, ist da wird nichts erwähnt.
Andere Frage, wenn Vince McMahon sterben sollte, machen wir dann ein Special über sein Leben?
Ich habe da kein Problem mit.
Schweigen.
Nein, ich hab kein Problem mit, genau wie ich kein Problem hätte, wenn wir sagen würden, ey, machen wir über O.J. Simpson was, wenn wir halt das Blöde auch mitmachen. Nur es ist was anderes, ob du jetzt halt eine Dokumentation beispielsweise machst über das Leben von jemandem mit Höhen, Tiefen und auch mit den Fehltritten.
Ja, das stimmt.
Oder wenn du halt sagst, ey, da ist jemand gestorben, Ruhe im Frieden, hier Revival, das waren die größten Momente, das haben wir dir zu verdanken, das ist was ganz anderes.
Also ich gehe davon aus, wenn Vince McMahon mal stirbt, ich glaube, WWE wird es auch erwähnen, weil es eben doch ein sehr, sehr großer Teil ist, aber man wird es nicht zelebrieren, so in dem Sinne. Also man wird nicht das Leben von Vince McMahon so nochmal in einer großen Sondersendung Revue passieren lassen oder sonst irgendwas, sondern man wird es erwähnen. Man wird vielleicht einen Trailer machen, wenn es hochkommt, aber wahrscheinlich vielleicht sogar nur eine Tafel oder sonst irgendwas.
Ja, aber da auch abhängig vom Gerichtsurteil. Sollte er halb...
Ja.
Ist halt wirklich die Frage, wie kommt er da durch, wenn er halbwegs positiv rauskommt?
Und wahrscheinlich auch die zeitliche Abstand zwischen Gerichtsurteil und Tod.
Genau, also das spielt halt alles mit, steht und fällt am Ende, was da jetzt vor Gericht alles kommt.
Aber es ist ohnehin ein sehr, sehr, sehr morbides Thema hier, auch wenn Vince McMahon offenbar nicht der allernetteste Mensch auf der Welt ist, wünschen wir ihm trotzdem nicht den Tod an der Stelle und deswegen ist auch diese Spekulation darüber natürlich ein bisschen nicht deplatziert, aber es ist natürlich schon trotzdem eine gewisse schwierige Kiste einfach. Deswegen kommen wir mal lieber zum aktuellen Geschehen. Weil da gibt es ja viel schönere Dinge. Das WWE-Produkt macht wieder Spaß. Wir sind noch so im Fahrwasser von WrestleMania. Und wir haben ja in der vergangenen Woche auch über die Triple H-Ära gesprochen, die jetzt angebrochen ist und die ja auch bei WrestleMania ganz, ganz groß gehypt worden ist. Wir haben jetzt neue Tag Belts bei Raw. Wir nehmen den Podcast hier von SmackDown auf. Ich gehe davon aus, dass wir da auch neue SmackDown-Belts bekommen werden. Der Niro hat gefragt, da ja jetzt die Triple H-Ära angebrochen ist, was sind eure Erwartungen daran und was soll da immer noch kommen, wenn immer wieder Rekorde gebrochen werden? Weil irgendwann ist das Thema doch auch mal ausgereizt. Ja, Mella, was sind deine Erwartungen jetzt an die Triple H-Ära? Also, wir haben jetzt die große Geschichte gehabt. Cody hat seine Geschichte beendet. Gunther wurde entthront. Was kommt da noch alles?
Ja, ich erwarte vor allen Dingen, dass es jetzt durchgängig von der Qualität her bei einem vernünftigen Produkt bleibt, eben mit guten, zusammenhängenden und auch mal länger aufgebauten Storylines, die dann auch wirklich in einem großen Bang kulminieren. Weil das war das, was mich jetzt eigentlich bisher so am meisten begeistert hat, dass eben Stories ordentlich zu Ende erzählt wurden, dass man sich auch mal Zeit gelassen hat, plus die Videoproduktion ist viel besser geworden und ich hoffe, das behalten sie bei. Also teilweise, also diese schnellen Kamerawechsel, die da zeitweise stattgefunden haben, ich konnte mir das nicht angucken, mir ist da echt schwindelig bei geworden. Und ja, also es sind so Kleinigkeiten eigentlich bei mir, dass man eben den Matches Zeit gibt, dass man den Storylines Zeit gibt und eben ordentliche Fäden weiterhin aufbaut. Das sind eigentlich so meine Steckenpferde.
Was sind deine Erwartungen, David?
Erst einmal fand ich es unfassbar klug, dass man halt das so anteast oder halt benennt, dass man sagt, hier neue Ära. Das ist die Triple H-Ära, weil dadurch hast du halt sehr viel Altlasten wegfallen lassen können und zeitgleich konntest du halt so diese Hype-Welle, würde ich sagen, diese positive Welle, kannst du dir halt mehr reiten. Also von daher erstmal die Ursprungsidee sehr, 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 sehr klug, das zu machen. Was erstmal den Teil der Frage angeht, dieses, es kann ja nicht immer mehr Rekorde geben, doch. Weil bei WWE gibt es eine Sache und zwar immer wieder neue Rekorde und man schafft es, irgendwas zu machen, dass irgendein neuer Rekord, irgendeine neue Zahl oder sonst irgendwas da ist, weil Aktienunternehmen und Co., du brauchst das. Also können wir davon ausgehen, wird es immer geben. Was ich auf jeden Fall erwarte und womit ich einfach rechne, dass es einfach sehr professioneller ist als unter Vince. Und das merkst du ja jetzt auch schon, was Miller ja schon richtig sagte, weniger dieses Gefühl zu haben, da wurde jetzt etwas aufgebaut, aber dann direkt verworfen, weil gerade man heute irgendwas quersitzen hatte oder doch jemanden sofort hat fallen lassen, sondern eher dieses konstante, durchgeplante, auch auf Fans mehr reagieren. Ich glaube, da ist Triple H deutlich eher jemand, der über seinen Schatten springt und einfach merkt, okay, hier ist halt ein anderer Spirit, wir müssen vielleicht mal drauf eingehen. Ich glaube auch, was ich auch erwarte, ist einfach ein gutes Arbeitsklima, weil ich denke schon, dass so, sei es bei NXT, aber auch halt jetzt, du hörst ja auch schon von vielen Wrestlern, dass allgemein halt die Art, mit ihnen zu arbeiten, was anderes ist. Und ich glaube, Triple H ist auch nicht einer, der halt komplett in diesen Stereotyp denkt, sondern der halt schon eher mal jemanden etwas sieht und das halt versucht herauszukitzeln. Es wird nicht alles perfekt sein. Es gibt auch garantiert mal Zeiten, wo es halt nicht so doll ist. Aber was vor allen Dingen ist, dass wir als WWE-Fans konstante Geschichten erleben, konstante Aufbauten mit Finalen, die sich halt wieder groß anfühlen, und alles ein bisschen auch verjüngt.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, da ihr habt eigentlich schon sehr, sehr vieles gesagt. Wir haben auch einiges davon ja auch schon im vergangenen Podcast angesprochen. Also man merkt ja auch schon diese Konstanz, die einfach da ist. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das In-Ring-Geschehen ist besser geworden, aber vor allem das Storytelling ist besser geworden. Ne? Es muss auch nicht immer das 5-Sterne-Match in der Weekly sein, sondern manchmal reicht es auch, wenn es eben ein solides Match ist und du dann eben die Geschichten so peu à peu mit diesen Baby-Steps.
Warte, doch, eine Sache habe ich noch. Muss ich mal reingrätschen.
Mal was ganz Neues.
Eine Sache werden wir, das wird sich nie ändern in der Olf.
Nein, ich weiß. Das wird noch bis zur Ausgabe 2800 wird es noch so sein. Da 80-jährige David mir dann.
Was
ich muss
Fall,
da mal reingrätschen.
Ja, eben. Und dann fällt mir so das Gebiss raus dabei. Aber was wir auf jeden Fall nicht mehr sehen werden, ist sowas wie, dass ein Mann den anderen Mann den Rücken rasiert oder sowas.
Oh ja, ja, also, ja.
Dieses ganze Fremdschämen-Zeug werden wir nicht mehr haben.
Es ist doch auch auf Discord, ging doch letztens noch dieses Video rum, so Best of der ausgehenden McMahon-Ära sozusagen. Ich weiß nicht, ob Lashley's Sisters dabei gewesen sind und die Sache mit FTR, mit Revival damals, mit der Creme und Lashley muss Lana küssen vor Rusev und ich habe keine Ahnung was. Also die ganzen dubiosen Sachen.
Ich wollte gerade sagen, Moment, einen habe ich noch, weil das gerade eben dazu passt mit dem Lana-Ding. Hier dieses Bestrafen von Wrestlern, die sich gefühlt eben nicht so verhalten haben, wie man das gerne gehabt hätte. Diese Strafsachen. Ich denke auch, dass diese öffentlichen Demütigungen, das ist es. Ich denke, das werden wir auch nicht mehr sehen. Das ist auch sehr gut. Punkt.
Ich hoffe, bis jetzt ist ja noch alles so lila Laune-Land. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn auch da so ein bisschen der Alltag einkehrt und wenn da auch irgendwann mal so vielleicht kleinere Krisen einkehren. Das ist natürlich dann eine andere Frage. Momentan ist man ja noch in diesem Honeymoon-Ding irgendwie drin. Mal gucken, wie sich das einfach da weiterentwickelt. Und ich gehe mal so ein bisschen aufs Business ein. Was ich erwarte, ist mehr Internationalisierung. Gerade, es wurde ja schon angekündigt von Nick Khan. Klar, die Big Four, die bleiben quasi erstmal noch in Nordamerika, also in USA und Kanada. Alles andere wiederum kannst du überall hinbringen. Und das sehen wir jetzt ja schon in den kommenden Monaten, ne? Mit Frankreich, Schottland, Saudi-Arabien und ich weiß nicht wohin, Bash in Berlin natürlich, der auch vor der Tür steht. Ja, das wird ganz klar ein Weg sein. Genauso erwarte ich auch, dass wir noch mehr Werbung in und um den Ring sehen. Ne? Guck dir den Octagon an bei UFC, wie viel Werbung da ist. Das wird nicht bei der einen Prime-Flasche in der Mitte des Rings bleiben. Ich gehe davon aus.
Das kommt auf die Gears drauf.
Ja.
Sponsored Athletes.
Richtig schön auf die Hosen und auf die Umhänge, alles, überall kommen Logos.
Die Maske von Rey Mysterio.
Mitten auf die Stirn. Dude Wipes auf Rey Mysterios Stirn.
Ja.
Ganz genau. Der Chris 89 fragt noch per Discord, denkt ihr, dass unter der alleinigen kreativen Kontrolle von Triple H Leute wie Rusev, Neville, Dolph Ziggler, Bo Dallas oder auch die Wyatt Family zu größeren Stars bei der WWE hätten werden können? Wer hätte in den letzten Jahren am meisten davon profitiert, liebe Mella?
Oh, das sind tatsächlich sehr interessante Fragen heute. Also ich habe das Gefühl, kann mich natürlich komplett täuschen, aber ich habe das Gefühl, dass Triple H ja generell für so kreative Vorschläge offener ist, auch wenn sie vielleicht nicht seinen Vorstellungen entsprechen. Und dass man da eventuell gerade so charakterliche oder storytechnische Sachen schon vielleicht öfter mal eine Chance mehr gegeben hätte. Kommt natürlich aber auch immer auf den Wrestler selbst an. Und ich meine, wir sehen es ja bei etlichen, die von WWE zu AEW gegangen sind. Bei manchen hat das besser funktioniert und die sind tatsächlich zu dem Star geworden, den WWE nie in ihm oder ihr gesehen hat. Und bei manchen hat es halt eben doch nicht so gut funktioniert. Also, ne, das klingt jetzt total böse, aber manche Wrestler sind halt nicht dafür gemacht, der Main-Event-Guy oder die Main-Event-Frau zu sein, die vielleicht manch ein Fan in ihm oder ihr sieht. Das muss man jetzt ganz böse so sagen. Klar, wie gesagt, kann man mit Storylines drumherum arbeiten, wenn der Charakter interessant ist, aber bei manchen ist halt nicht mal das da. Und ich muss jetzt leider sehr böse sagen, zum Beispiel bei einem Neville sehe ich es nicht. Kann man mich gerne Lügen strafen, aber ne, weil charakterlich und alles, der ist ein super Wrestler, der ist mega athletisch und alles, der macht crazy Sachen, aber so charakterlich wüsste ich jetzt nicht, was man mit dem hätte machen können, dass man bei WWE da mehr rausgekitzelt hätte.
Das ist aber jetzt gerade das falsche Beispiel rausgenommen für mich.
immerhin ist er nicht zu Mighty Mouse geworden, der gute
ja,
Neville.
Ja, Gott sei Dank, immerhin das.
Also ich mag Neville.
Ich mag Pack auch.
Also. Ich finde auch, dass der super geil Character Work machen kann. Wenn du dem eine Story gibst, dann liefert der. Ich hätte eher gesagt, so ein Cesaro. Cesaro wäre für mich so ein Paradebeispiel.
Ist halt leider auch so ein Ding bei mir.
Ja, wo du halt weißt, der ist gut, aber der ist halt kein Superstar. Aber, was ich mal in den Raum werfen würde, wäre Triple H schon länger der Chef, wäre die Main-Event-Riege bei WWE jünger.
Und abwechslungsreicher.
Abwechslungsreicher. Und ich glaube auch zum Beispiel ein Swerve wäre nicht zu AEW gegangen.
Das ist möglich, ja. Ich glaube auch, dass ein Malakai Black, Aleister Black, nicht zu AEW gegangen wäre, wenn ja. Triple H am Ruder gewesen wäre. Ich glaube auch, Triple H hat ja seine NXT-Klasse, so nenne ich sie einfach mal, ne, die Black and Gold-Ära. Und ich glaube, dass wir viele Leute, die damals groß geworden sind, in einer viel prominenteren Position gesehen hätte. Ich glaube aber auch, dass man zum Beispiel Leute wie Dolph Ziggler vielleicht konstanter eingesetzt hätte, wo wir es gerade angesprochen haben. Weil Dolph Ziggler, der hat ja seine Momente gehabt, das muss man ja sagen. Der war ja ein paar Mal so auf diesem Sprung auf diese nächste Stufe und danach hat man irgendwie wieder fallen lassen.
Aber da hast du eben diese Kontinuität, die gefehlt hat.
Ja.
Es muss ja nicht mal was schiefgegangen sein, damit Sachen gedroppt worden sind, sondern gefühlt aus einer Laune, also so hat sich's angefühlt, aus einer Laune heraus wurden Sachen plötzlich völlig grundlos fallen gelassen, geändert oder sonstiges. Und das fühlt sich halt als Fan nicht geil an, weil du investierst da deine Zeit, das anzugucken, du investierst Emotionen, du findest das vielleicht geil, was da gerade passiert und auf einmal ist es grundlos gestrichen.
Ich glaube, Triple H hätte
auch noch mal.
Ach so, Entschuldigung.
Jetzt wird's hier ganz wild. Wir sehen aktuell ein Beispiel, finde ich, was gut zeigt, in welche Richtung ein Triple H geht und wo Vince McMahon seine Stereotypen im Kopf gehabt hat. Und das ist ein Chad Gable. Chad Gables Problem war immer seine Größe, als er eben unter der Ägide von Vince McMahon gewesen ist. Was hat man aus ihm gemacht? Shorty G. Wisst ihr noch?
Ja.
Das war so schlimm, ne?
Ne? Und jetzt sieht man auf einmal, der hat sich ja weiterentwickelt, also sowohl am Mikrofon, die Alpha Academy war für ihn echt ein gutes Sprungbrett, um das gerade so ein bisschen auszutesten, um routinierter am Mikrofon zu werden. Und jetzt auf einmal sehen wir, wie der Raw headlined und wirklich in einer guten Geschichte, erst mit Gunther und jetzt eben mit Sami Zayn steckt, wo du sagst, ja gut, das funktioniert doch hier der Laden. Ne? Und guck dir an, was aus dem geworden ist. Der wäre jemand unter Vince McMahon, wäre da halt irgendwo im Niemandsland. Also was vielleicht sogar noch unterm Shorty G.
Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den du sagst, dass Triple H nicht in diesen klassischen Schubladen denkt, hör mal, Main Eventer muss so und so aufsehen oder damit du halt eine Story kriegst, musst du so und so groß sein. Sondern er sieht schon eher Talent, was Dolph Ziggler angeht. Ich glaube, Triple H hätte auch anders als Vince, ich glaube, er ist halt jemand, der auch sehr nicht, weil er jetzt denkt, ich gebe den Fans alles, sondern einfach, er denkt sehr businesslike und weniger im Ego. In dem Moment, wenn Dolph Ziggler bei der Survivor Series so connected, ich glaube, er hätte da reagiert. Er hätte einfach gesehen, okay, hier ist Geld. Heißt es, dass Dolph Ziggler im Main Event gepusht hätte für immer? Nein, aber er hätte halt einfach auf die Leute reagiert und entsprechend abgeändert. Und dann halt gesagt, okay, dann versuchen wir doch ein bisschen Geld rauszunehmen.
Ja, vor allem gerade bei einem Dolph Ziggler, ne, der einfach so konstant über die Jahre war, ne, sei es jetzt vom Look, Gimmick, Work, In-Ring, Match, also Sachen, ne, der war halt, jetzt unser Standardwort hier, der war halt konstant da und der hat konstant geliefert. Und ich glaube auch, sowas ist einem Triple H wichtiger, dass du dich auf Leute wirklich verlassen kannst, als dass der jetzt, keine Ahnung, 2 Meter groß und 150 oder 160 Kilo schwer ist.
Gott, die großen 2 Meter großen 150 Kilo Brocken alle Main Event, du.
Man kennt sie.
Keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwelche Zahlen in den Raum geworfen, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja. Wie Bodybuilder-Typen damals, ne? Das war ja eine ganze Zeit lang so das Idealmaß. Ne? Das muss alle, die müssen alle mindestens 1,85, 1,90 groß sein und dicke Arme haben. Die Frage ist auch, ob zum Beispiel Triple H bereiter ist, auch mal hier die Golden Boys zu opfern, weil wenn Rusev und zum Beispiel Bray Wyatt eins gemeinsam haben, ist das eine große Niederlage gegen den John Cena. Wo wir alle gesagt haben, Mensch, das ist eigentlich der Moment, wo die ganze Geschichte ihren Knacks bekommt. Und ich glaube, dass ein Triple H da auch bereiter ist, um solche Risiken einzugehen.
Ja,
das definitiv. Ist mal so der andere Punkt.
Ja.
Und Bo Dallas, glaube ich, der bekommt demnächst noch mal seine Chance. Das will ich auch noch mal
Gehe ich auch von aus.
Sagen. Ja, machen wir weiter. Wo wir hier gerade bei den jungen Stars sind, kommen wir zu Tiffany Stratton, weil da fragt der Jona Number One, glaube ich, heißt dieser Name, wie kann und sollte der Weg von Tiffany Stratton in den nächsten Monaten aussehen? Sie scheint ja nicht nur bei mir gut anzukommen, auch bei Ludwig Kaiser, haha. Auch ihr redet ja sehr positiv von ihr. Und bei Elimination Chamber war die Crowd ja auch angetan. Greift sie bereits bald ins Titelrennen ein oder wird sie über die einzelnen Matches mehr Erfahrung sammeln müssen? Also man hat es ja schon gesehen, man bringt sie ja so ein bisschen ins Titelgeschehen rein bei der letzten Smackdown-Ausgabe. Wir wissen jetzt nicht genau, wie es jetzt mit Smackdown weitergeht. Ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, wir kriegen jetzt ja das Match Naomi gegen Bayley. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich damit einmischen wird. Weil ich bin da ehrlich, Ich finde, die macht das extrem gut, was sie gerade tut. Für mich kann die da gerne oben mitmischen. Mella, wie siehst du das, nachdem du gerade so laut gelacht hast?
Ich finde, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also klar, ich fand das auch super impressive, was ich von ihr gesehen habe. Aber es ist bei den Frauen in WWE ganz oft so passiert, dass du Lloyd zu schnell vorangetrieben hast und die da so ein bisschen verbrannt sind bei den Fans. Also klar, ne, du sollst das Eisen schmieden, solange es heiß ist, aber die sollen nicht jetzt sofort direkt einen Titel geben oder so. Die kann ja ruhig ein bisschen oben mitmischen, kein Problem. Aber ich finde, die muss sich noch ein bisschen die Hörner abstoßen, weil wenn du das zu schnell machst, dann hast du halt ganz schnell das Problem, dass wahrscheinlich die Fans, selbst die vorher super geil fanden, plötzlich gegen die turnen. Und weil das hatten wir jetzt schon so oft bei WWE. Und es ist, ich meine, Becky Lynch hat das, war das, glaube ich, die das in der Promo sogar mal angesprochen hat, hier mit, ja, warte mal 2 Wochen, dann buhen die dich aus, wenn du den Titel hast. Und es ist ja so, beziehungsweise es war so. Und deswegen muss ich dann, ne, also wie gesagt, die kann ja gern immer mal in so Number-One-Contender-Matches stehen oder in Multi-Frauen-Matches um den Titel. Sehe ich gar kein Problem drin. Aber ich finde, um ihr wirklich einen Titel zu geben, würde ich mir noch ein bisschen Zeit lassen.
Ich bin bei ihr übrigens auch gespannt, wie vielseitig sie ist, ne? Also dieses Tiffy-Gimmick, das macht sie jetzt ja wirklich gut. Da hat sie ja auch den Look für, muss man eben sagen, ne? Das ist ein bisschen Tussi, aber dann eben auch im Ring die Bitch, mehr oder weniger. Hat sie den Look für und auch die Fähigkeiten für. Ich bin aber auch gespannt, ob sie so ein bisschen von da wegkommt, ne? Also jetzt zum Beispiel bei der letzten Ausgabe, ich mir gedacht, mein Gott, ist es schon ein bisschen arg offenherzig, wie sie sich hier präsentiert. Gucken wir mal, ob sie auch davon so ein bisschen wegkommt irgendwann oder ob man ihr gar ein komplett anderes Gimmick mal verpasst. Das finde ich auch mal interessant zu sehen. David, wie siehst du die Personalie Tiffany Stratton?
Ich bin ziemlich bei Mella. Weil einfach genau diese Gefahr sehe ich halt auch. Wovon reden wir hier? Wir reden jetzt nicht davon, dass sie jetzt seit Jahren dabei ist und seit Jahren abliefert, sondern es wird halt primär vor allen Dingen Elimination Chamber genannt. Sie spielt ja eigentlich oben mit. Und das ist eigentlich genau das Richtige, was du machen kannst, weil es ist für mich nochmal was anderes, ob du so ein Bass erzeugst und connectest und halt irgendwie begeisterst. Aber das Entscheidende ist, wenn du halt wirklich oben mitspielen willst, musst du das auf Dauer machen können. Und das kannst du halt nur, indem du halt auch da ein gewisses Profil hast und eine Variabilität zeigst. Und weil sonst hast du so, zum Beispiel schnell so einen Bianca Belair-Effekt, dass du halt einfach sagst, ja, Mann, ich sehe die ganze Zeit das Gleiche. Obwohl die halt super ist. Aber ich finde, bei Tiffany wäre es klüger, und ich glaube, den Weg geht dann auch, dass man halt immer wieder antießt, von wegen so, hör mal, dieses Potenzial ist da, sie wird mal reingeworfen, aber ich würde sie auf keinen Fall einen Titel schnell gewinnen lassen, sondern eher wirf sie mal rein, wieder zieh sie wieder raus, gib ihr Storyline, Profil, schleif quasi diesen Diamanten, um dann halt immer wieder diese Teaser zu setzen und die Crowd quasi hinter sie zu bringen, dass sie halt auf diese Reise mitgehen zum Titel. Diese Reise nach oben, diese Reise zum Titel. Weil sonst hast du eben schnell das Gefühl als Fan, wenn es zu schnell geht, dass halt so dir ins Gesicht gedrückt wird, ja, ihr findet die doch so toll, jetzt feiert die doch mehr. Ihr habt jetzt auch direkt den Titel. Und jetzt, dann fühlst du dich quasi, als wenn das nicht organisch gewachsen wäre, sondern als wenn das halt jetzt gezwungen worden wäre. Und das darf nicht passieren.
Ja, ja, ja. Bin ich komplett bei euch. Genau so. Der Andi fragt per Instagram, Cody, Roman und Seth haben bei WrestleMania 2 Tage lang in verschiedenen Matches gewrestelt. Für ein einfaches Mania-Match geben die Wrestler sich ja normalerweise etwas mehr Mühe als sonst. Wie lange üben die Beteiligten eigentlich vorher oder wie lange studieren sie Matches vorher ein? Da frage ich mal die Mella hier an der Stelle. Nicht, dass du bei WrestleMania gewrestelt hättest, aber du hast bei Karate gewrestelt.
Erzähl mal von WrestleMania.
Aber du hast ja auch durchaus schon über mehrere Tage verteilt mehrere Matches bestritten. Wie läuft das?
Es ist unterschiedlich. Es kommt drauf an. Es
wie immer.
Ist Standard an. Ja, es ist halt echt so. Also, keine Ahnung, hier, jetzt wo du gerade Karat ansprichst, Toni und ich zum Beispiel, wir haben davor gefühlt schon 1 Million Mal gegeneinander gecatcht. So. Und ich weiß noch, wie wir beide an dem Tag auch irgendwie völlig übermüdet waren. Und weil ich morgens bei Kult schon gecatcht hatte. Und sie irgendwie auch schon am Tag vorher oder keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir beide echt fertig. Und wir haben da nicht lang rumgemacht. Wir haben 1, 2 Sachen, glaube ich, im Ring probiert. Und das war's. Also wir haben da nicht lang quatschen müssen. Und am Tag drauf gab's ja, glaube ich, auch noch ein Mixtag-Match. Und da haben wir gefühlt fast gar nicht gequatscht. Und unsere Partner waren total überrascht. Das waren, glaube ich, Aaron, Insane und halt Kevin. Und die waren beide voll perplex, weil wir einfach 2 Minuten gebraucht haben. So. Also es kommt halt, wie gesagt, drauf an, wie gut kennst du deinen Gegner. So. Und je mehr Personen in einem Match sind, umso komplizierter wird's halt natürlich. So, dann hast du ja auch noch bei WWE Produzenten oder halt auch bei anderen Promotions Match Agents, die haben da ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und dementsprechend waren das ja wahrscheinlich eben nicht nur hier die 4 Beteiligten oder ja, noch mehr Beteiligten beim Tag-Match und bei den One-on-One-Matches, sondern du hast da ja einen ganzen Haufen an Leuten. Dementsprechend werden die da schon ein bisschen länger für gebraucht haben. Plus, die sehen sich ja nicht nur an dem Tag, sondern die sehen sich ja auch vorher schon bei Raw, SmackDown und Co., also Wochen schon vorher. Und da werden wahrscheinlich auch schon mal die ersten Ideen in den Raum geworfen und wieder verworfen. Also ich denke mal, das ist ein deutlich, deutlich längerer Prozess als jetzt bei einer Indie-Show, wo du am Tag ankommst, vielleicht deinen Gegner noch nie oder deinen Gegner eben schon 1000 Mal gegen den gecatcht hast. Und da sagst, okay, pass auf, so, ja, okay, aha, ja, wenn ich das mache, ja, alles klar, okay, finish das und das, alles cool. Also Mania ist da, glaube ich, schon mal nochmal eine andere Hausnummer.
Shawn Michaels hatte sich ja mal dazu geäußert. Der hat ja mal erzählt, dass es halt sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wie viel vorgegeben ist und auch wie ein anderer Wrestler tickt. Also er hat ja gesagt, dass er mit manchen Wrestlern sich einfach vorher, die sind ja schon im Stadion, wenn der Ring da steht, ein bisschen drinnen hin und her und so weiter, ein paar Bumps nehmen, dass die einfach sich zur Seite setzen, das ein bisschen besprechen, so alles klar passt. Und er hat ja gesagt, aber es gibt halt auch andere Konstellationen, wo man dann halt wirklich noch Segmente, also Segmente aus dem Match im Ring macht oder halt auch wirklich, dass dann jemand, der sehr viel vorgibt, das so macht. Ich glaube, deswegen passt damit Meller, dass es sehr unterschiedlich ist, weil obwohl Shawn Michaels immer der gleiche Typ ist, hat er gesagt, dass es sehr unterschiedlich ist.
Ja,
es ist echt schwierig zu beantworten, weil, also Shawn Michaels hat absolut recht, wenn du, vor allen Dingen, wenn du irgendwie einen Gegner hast oder Gegnerin, die eine komplett andere Vorstellung von diesem Match hat als du, dann ist das halt schon echt teilweise echt unangenehm, weil dann wird's halt schwierig, diesen Mittelweg zu finden und dann redest du halt auch mal ein bisschen länger. Aber wenn du jemanden hast, vor allem dem du auch noch blind vertraust und mit dem du gar nicht viel quatschen musst, dann kann das auch mal in 5 Minuten gehen. Aber wie gesagt, WrestleMania ist natürlich definitiv eine andere Hausnummer, vor allen Dingen, weil das ja auch eine riesen TV-Produktion ist. Das heißt, du musst da ja auch noch auf so Sachen wie die Kameras achten. Wo bin ich wann? Wo muss ich wann sein? Wo wird die Kamera dann sein? Also, ne?
Und zusätzlich ist ja noch der Ref da, ne? Ist ja noch der Ref mit dem Knopf im Ohr, kriegst du ja manchmal mit, WrestleMania. Dass der dann sagt vorhin so, ey, jetzt noch 3 Minuten, dann wissen sie, alles klar, jetzt kommt das Segment und sonst was. Also ich kann mir gut vorstellen, Cena hat ja auch schon mal gesagt, dass der immer sehr viel im Match halt gecallt hat. Also das
sieht man auch.
Hat man gesehen, hat man gehört, aber dass da halt auch gar nicht viel geplant war, sondern einfach nur hieß, okay, wir machen halt so lange, bis der Ref sagt, hier Endphase oder sonst was, alles klar, dann wissen wir, welche Segmente kommen, aber bis dahin war komplett Freestyle im Ring, alles klar. Ich glaube, das ist echt auch unterschiedlich von Wrestler zu Wrestler. Weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Will Ospreay, mal ehrlich, wenn Will Ospreay sein Match durchchoreografieren würde mit seinem Partner, das kann sich doch keiner merken.
Ah, also ich bin mir sehr sicher, dass das Match gegen Ricochet sehr durchchoreografiert gewesen ist. Nein,
natürlich
viel choreografiert. Ich Wrestler alles merken können.
Aber 48.000 Moves, weiß ich nicht.
Ich hab mal Bad Bones gefragt, wie er sich so ein Match merkt. Und er meinte so, ich pack mir das so in einzelne Schubladen. Das ist so der Anfang, das ist das. Und dann greife ich immer darauf hin zurück.
Das ist es halt. Du weißt ja genau, wo bin ich im Match gerade. Ne? Bin ich am Anfang, bin ich in der Mitte, bin ich am Ende. Und dementsprechend, also ja, so ein bisschen wie Schubladen halt. Und da packst du das rein. Plus, du weißt ja deine eigenen Sachen, weil du die einfach schon 1000 Mal gemacht hast. Also im Bestfall. Sprich, die musst du dir gar nicht mehr merken. Du musst dir nur noch die Sachen vom anderen merken. Also von daher, es ist gar nicht so viel Merkarbeit, wie man vielleicht denkt. Es muss halt am Ende nur noch zusammenpassen. wenn ich Heel bin zum Beispiel, call ich nicht viel. Ich rede nicht viel, weil ich weiß meine Sachen.
Aber ich dachte, der Heel callt immer.
Ja, aber meine Sachen, also zum Beispiel die Heat-Phase, ich hasse es, wenn das durchchoreografiert ist. Also vielleicht 1-2 Sachen, Aber ansonsten verkloppe ich da halt einfach den Babyface. Ja, aber ja, das ist halt auch eine Last weniger. Also beziehungsweise du musst dir halt dadurch weniger merken. Und das befreit auch ein bisschen. So, und wenn du nicht gerade Rookie hast, der wirklich, Entschuldigung, green as fuck ist, dann funktioniert das auch. Weil, ne, wenn ich einen Suplex ansetze, dann weiß der andere, Suplex, okay, bumpen. So, ne? Und wenn ich halt schlage, dann schlage ich halt. Der andere muss ja nur reagieren. Also das ist das Einfachste der Welt. Nicht unbedingt, aber ne, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Also von daher, also weniger callen ist auch tatsächlich besser, weil du auch mehr auf die Crowd halt reagieren kannst. Das ist nämlich noch der andere Punkt. So, und jetzt habe ich zu Ende geredet.
Oh, du wirst hier noch explizit gefragt, Mella, ne? Der Ultimate Warrior hat auch noch eine Frage explizit an dich gerichtet hier an einer Stelle. Hat mich auch gefragt, wie bewertet ihr die Boomer-Aussage von Triple H in Bezug auf den fehlenden Arbeitswillen bzw. Leidenswillen heutzutage? Auch in Anbetracht von Eddie und Chris Benoit, viel zu früh verstorbene Wrestler und so weiter und so fort. Wird da zu wenig gegrindet, Mella?
Das war ja nur an Osprey gerichtet. Und ich denke mir so, naja, der Typ war doch ewig lange eigentlich in Europa und vor allen Dingen in Japan schon unterwegs. Also es kommt halt immer wirklich auf den Punkt an der Karriere an. Also ich habe früher auch Sachen gemacht, ne, hier ohne Schlaf, völlig fertig mit den Nerven, quer durch Deutschland rumgetourt und Montag früh wieder in die Uni und solche Sachen. Das würde ich heute nicht mehr machen. So, es ist einfach so. Und es muss doch eigentlich jeder selber wissen, was gut für einen ist. Und ich sag mal so, ne, wenn ich für weniger Arbeit, guck dir doch einfach den normalen Arbeitsmarkt an. Wenn ich für weniger Arbeit mehr Geld bekomme, dann wäre ich doch ein Idiot, das nicht anzunehmen.
Ja, und dazu waren es ja bei Will Ospreay auch noch persönliche Gründe, die da auch noch mit reingespielt haben.
Ja, das, ne? Ist es halt. Das war ja so eine Stichelei auf persönlicher Ebene. Also,
genau.
Why? Nee, also von daher, wie gesagt, also ich bin ja jetzt auch, ne, ich bin alt.
Punkt. Oh.
Und bin da nicht mehr so gewillt, jetzt für ein Booking, keine Ahnung, 8 Stunden mit dem Auto irgendwo eingequetscht zu sein oder im Flixbus, was auch immer. Was ich früher halt am Anfang in Kauf genommen habe, ohne groß drüber nachzudenken. Also von daher, es gibt bestimmt ein paar Leute, auf die diese Aussage zutrifft hier, ne, dass die nicht hart genug arbeiten.
Goldberg?
Aber Leute, die halt, ne, schon ein Standing haben.
Ja, das kannst du aber eh nicht pauschal sagen.
Nein, aber also das war auch eine dumme Aussage. Ich bleib halt dabei. Ich habe so schon im Magazin gesagt, ich finde, das war eine dumme Aussage von Triple H.
Ja, es ist halt unnötig.
Ja.
Vor allen Dingen, weil es auch pauschal ist, wenn er so gemeint hat, hätte jetzt beispielsweise, siehe Performance Center oder halt, du siehst es ja auch wie bei sowas bei NXT, wo du das Gefühl hast, ey, Wrestler werden immer besser und die arbeiten an ihren Defiziten. Bei anderen hast du halt das Gefühl, ja, die bleiben auf der Stelle und tun in Anführungszeichen das Nötigste. Aber das ist in jedem Job so. Wo einfach die einen, die wollen halt nach vorne kommen, die anderen nicht. Und wenn er darauf bezogen hat, würde ich sagen, ja, kann es geben, aber das gibt es in jeder Generation.
Werden doch dann von selber aussortiert vor allen Dingen.
Ja,
wenn sich einer nicht verbessert, dann ist er halt irgendwann weg.
Bei Osprey finde ich es halt nur ein bisschen schwierig, weil halt, wie du schon sagst, der war halt überall. Und vom jungen Spot-Monkey, wie der mittlerweile ist, also der hat sich den Allerwertesten aufgerissen.
Genau. Also ja, ich bleib dabei, es ist einfach eine dumme Aussage von Triple H gewesen. Das kann mir auch keiner anders einreden. Weil bis jetzt jeden Wrestler, jede Wrestlerin, die ich getroffen habe, wenn die dir aufzählt, was die quasi dafür durchmachen, dass sie in Hintertupfingen irgendwo im Ring stehen, denkst du so, okay, nee, passt, nee, ist okay. Ihr arbeitet hart genug. Dann fragt er hier auch noch in deine Richtung, warum tut man sich bei Women's Wrestling Storylines immer so schwer? Es ist schon besser bei WWE geworden im Vergleich zu früheren Kreisch- und Kratz-Matches. Aber warum gibt es keine Männer-Storylines für Frauen? Also zum Beispiel eine Belt-Collectoress oder eine Tribal-Queen oder was auch immer, Mella. Warum gibst du was nicht? Die großen Geschichten für die Frauen.
Ja, wenn ich das wüsste. Ey, ich habe das schon so oft angekreidet.
Soll ich was anmerken?
Ja, bitte.
Ich glaube, das hat ein bisschen was mit der Örtlichkeit zu tun, mit Amerika. Weil bei du sprichst ja verschiedene Zielgruppen an. Und du siehst ja auch zum Beispiel super viele Mädels, die halt auf Instagram oder sonst was den Wrestling folgen und deren Merchandise tragen. Und das Problem ist halt einfach in Amerika, die Frau mit den größten Reichweiten und die genau in dieser Zielgruppe halt den größten Impact haben. Das sind halt leider Gottes halt so Kardashians und Co. Und ich glaube, das hat weniger was damit zu tun, wir können es nicht bucken, sondern dass man eher versucht, sich an Zielgruppen zu richten, die man erreichen möchte, was man halt gut macht, muss man ja auch ehrlich sagen. Man ist ja weit weg davon, dass es halt so wie früher ist, dass bei allen Frauen dieses Kreisch, Kratz und vor allem dieses Tussi und Bitchy-Gehabe ist. Aber Fakt ist einfach auch, wenn du halt bei den sozialen Komponenten in Amerika reinschaust, da ist halt eben genau dieses Bitchy und Tussi-Hafte, das musst du eigentlich auch mitbringen, wenn du halt diese Zielgruppe nicht ganz wegkriegen willst, weil einfach, ja, das sind die, die am meisten Impact haben. Das ist für mich halt Mitgrund. Ich finde es schade, weil ich würde lieber auch gern Anführungszeichen Männer-Storylines haben. Oder Gimmicks und halt auch weniger Gekreische.
Aber wir haben ja nicht nur Gekreische. Ich finde, was
habe ich doch gerade gesagt.
Ja, ja, aber was halt fehlt, ist wirklich auch mal dieser kreative Impuls dahinter. Ne? Das ist so ein bisschen. Ich finde, dass die Frauengeschichten kommen halt oft so ein bisschen aus der Schublade. Und
viel zu viel 0815.
Ja, genau. Genau das.
Aber ich wollte
mein Mann geklaut.
Was ich denke, was halt so ein bisschen Motivation dahinter ist, weil das einfach, wenn du, wie gesagt, guck dir halt einfach wirklich diese ganzen Reichweiten an, von welchen Personen bei der weiblichen Zielgruppe. Da hast du halt Top 20 und die sind alle gleich.
Ja, gut.
Und die musst du mitnehmen, wenn du halt Kohle machen willst.
Ja, aber du kannst auch deswegen trotzdem Geschichten erzählen.
Ja, natürlich.
Also ich verstehe es halt wirklich nicht. Also ich habe das schon oft angekreidet, weil
nicht falsch verstehen. Ich verstehe es auch nicht. Es ist nur in meinem Kopf der Grund wahrscheinlich, der dahinter steckt.
Ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass also jetzt nicht unbedingt auf WWE bezogen, sondern generell, dass bei den Promotions der Gedanke ist, ja, wir haben doch Frauen, die Arbeit ist getan, was wollt ihr denn noch mehr?
Ja, ist auch leider so.
Und das regt mich halt so auf, weil es muss ja nicht mal die Riesenstory sein. Es kann ja so eine Kleinigkeit sein, die so eine Story halt entfacht. Und das verstehe ich nicht, warum man wenn man doch eh schon die Frauen da hat und die catchen lässt, dann nicht so einen kleinen Impuls setzt, warum die das überhaupt?
Vor allen Dingen, weil es ja jedes Mal, wenn du es machst, ja auch funktioniert. Siehe halt damals mit The Man oder halt, wie du eine Rhea Ripley darstellst. Du merkst ja, sobald du da rausbrichst,
ja,
funktioniert es ja auch, weil du dann halt eben weg von diesem Schema F oder Gruß an Bella Twins gehst.
Ich meine, da haben wir jetzt gerade so einen Impuls, jetzt wo du gerade Rhea Ripley sagst, hier mit Liv Morgan, mit dieser, ne, du hast mich verletzt, ich hab dich verletzt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das, mehr muss es doch gar nicht sein. Ne? Ja, und das kann man doch jetzt schön ausspielen. Und das kann man vor allen Dingen auch über eine längere Zeit ausspielen. Ich meine, Rhea Ripley ist ja jetzt erstmal nicht aktiv im Ring zu sehen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie das wird. Weil ich bin jetzt nicht der größte Liv Morgan-Fan, muss ich sagen. Aber ich bin trotzdem auf diese Story gespannt und wie sie das basteln, was das auch vielleicht für einen Einfluss auf Judgment Day dann im Endeffekt hat. Weil die Frage so ein bisschen für mich im Raum steht, wer ist jetzt eigentlich von beiden Babyface, wer ist hier?
Ja.
Ich will meine Frauen-Stable War haben.
Ja gut, das haben wir ja schon so ein bisschen mit Damage Control ja schon so ein bisschen gehabt die letzten
Jahre. Ja, aber jetzt mal richtig durchgezogen, dass du wirklich sagst immer, das ist die Story schlechthin in unserem Roster. Mal einfach so wirklich 3-4 Monate durchballern.
Keine Ahnung, vielleicht holt sich Bailey ja noch ein paar an ihre Seite. Vielleicht gibt es ja.
Mal gucken. Machen wir trotzdem mal weiter hier. Wir landen hier bei 60 Minuten, ne? Ihr alten Laberköppe. Der Oliver fragt per Discord, können lizenzierte Theme-Songs eigentlich nur von einer Promotion verwendet werden? Oder könnte AEW, beispielsweise Living Color, Geld für Cult of Personality geben und zum Beispiel Jack Perry mit dem Song auftreten lassen, obwohl es hier ein Punk-Ding-Song bei WWE benutzt?
Ja.
Ja,
also man gibt auch nicht das, man gibt das Geld auch nicht der Band, sondern der Plattenfirma, den Lizenzinhaber, und dort gibt es halt Lizenzgebühren für beispielsweise international, für Fernsehen oder sonst was. Das sind unterschiedliche Gebühren, entsprechend auch unterschiedlich teuer. Kannst du machen, wäre nur halt verdammt doof, wenn du das machst. Und ich sag halt nur, der Theme-Song von Mercedes Moné, wo du einfach denkst, so, ja, da kommt Walter raus. Das ist alles, Es ist im Wrestling nicht klug, weil du es einfach gleichsetzt. Und du kennst es, verbindest einen Song mit jemand anders, mach es einfach nicht.
Also in Bezug auf, also so als ein Gag, finde ich, kann man das bei Jack Perry bei dem Gimmick bringen.
Ja, aber nicht als richtiger Song.
Nee, nicht als richtiger Song, aber als einmal, weißt du, er steht im Ring oder wie auch immer, oder plötzlich ertönt die Musik und er kommt raus. Ich glaube, das wird einen Impact haben.
Ja, oder als Entrance, das ist einfach so auf einmal. Dann denkst du, was? Dann, so wie damals bei Shawn Michaels mit Bret Hart erstmal anteasern, so, nee.
Ja, genau so. So meine ich das. Und wie Young Bucks stehen im Ring, halten eine Promo und plötzlich, oder was weiß ich was, schlagen FTA zusammen, auf einmal ertönt die Musik und alle denken sich so, oh, CM Punk will FTA retten und dann kommt Jack Perry raus und schlägt mit den Young Bucks gemeinsam FTA tot.
Ja, aber dann bitte dann anschließend seinen richtigen Theme-Song abspielen, damit man dann weiß, welcher es ist.
Ja. Dann hat der Tangaluga noch in Richtung Themes gefragt, warum fällt es WWE so schwer, die Stage und die Musik zu synchronisieren? Naomis Entrance besteht ja aus dem Buchstaben ihres Namens, nur leider ist die Schrift schon durch, während die Stimme noch beim O hängt. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hängt das von den Soundanlagen zusammen, vielleicht will man das gar nicht.
Das ich weiß es nicht. Also unterschiedlich, du kannst Bildschirm und Ton kannst du zeitgleich koppeln. Das kannst du auch so programmieren, dass es so abläuft synchron, theoretisch. Aber man muss halt immer noch eine Sache dazu rechnen. Du weißt nicht, wann der Ton genau übertragen wird, weil der Schall geht ja anders raus, also ist langsamer als das Visuelle. Also wenn du jetzt beispielsweise bei WrestleMania bist, siehst du den Titan Zone, der Ton kommt absolut absolut synchron raus. Trotzdem würde er in der Halle bei dir 3 Sekunden später ankommen.
Guter Punkt, ja.
Und deswegen weiß ich halt nicht, an welcher Stelle der Ton für das Fernsehen zum Beispiel reingeschaltet ist. Weil es kann halt sehr gut sein, dass der Ton, damit das eher synchron auf die Crowd-Reactions abgezielt ist, damit, wenn du die Crowd siehst, die jubeln, damit du den Ton zeitgleich hast, dass der Ton quasi eher entfernt von der Bühne einsetzt.
Ja, guter Punkt. Habe ich mich letztens noch mit einem Kumpel darüber unterhalten, der sein Arbeitszimmer zum kompletten Tonstudio und dann, ja hier, das ist so eine Bassfresser oder sonst irgendwas, so Kästen, die quasi in der Ecke hängen, um dann die tiefen Töne aufzufangen und keine Ahnung was. Ich habe nur die Hälfte verstanden.
Was aber WWE eben sehr gut hinkriegt, anders als AEW, dass der Theme-Song hörbar ist.
Ja, oh Gott, ey.
Ich werde nie verstehen, warum man nicht einfach diesen verdammten Regler mal einfach um 20% nach oben dreht bei der Musik.
Ja.
Dann wäre ich schon zufrieden.
Zugleich, wenn man sich die letzte Episode von NXT angeschaut hat, da haben sie offensichtlich die Kommentatoren runtergeregelt, die waren nämlich sehr, sehr leise und haben sich
mal. Ja, zu laut darf es auch nicht sein. Im Idealfall hörst du einfach die Musik, zeigt gleich die Crowd, ist nicht so leicht, aber ich möchte die Musik schon erkennen. Also nicht nur, dass ich nur den Titan Zone sehe und dann denkst du, wer ist denn das gerade? Ah, ist der Pop, Mist, jetzt höre ich gar nichts mehr.
Ja, das stimmt. Der Ultimate Warrior fragt noch, wie entscheidend ist der Finisher eines Wrestlers für seine Karriere? Die Frage kam bei mir, warum auch immer, als ich mir ein Match zwischen Kenny Omega mit dem One-Winged Angel und Hulk Hogan oder einem anderen massiven Gegner vorgestellt habe. Warum man sich auch immer Kenny Omega gegen Hulk Hogan vorstellt? Aber Mella, wie wichtig ist der Finisher für eine Karriere? Dein Melodrum, hallo? Dein Schwingding, nicht zu vergessen?
Das Schwingding, wichtig. Ich glaube, da wird euch nie ein Match besprochen. Da habe ich noch nie ein Match mit beendet, glaube ich.
Gegen Ulf würdest du es so beenden?
Wahrscheinlich.
Ich möchte ihn nicht nehmen. Ich glaube, ich breche mir dabei die Schulter. Das ist echt eine fiese Aktion.
Aber das Ding ist, aus meiner Sicht ist es gar nicht so entscheidend, was du machst. Es ist entscheidend, wie du es machst. Plus, also ich sag mal so, ne, wenn du, jetzt sind wir wieder bei den 2 Meter, 150 Kilo Männern, ne? Wenn du da, keine Ahnung, irgend so fancy Highflying-Ding machst, ist es halt weird. Es muss halt auch zum Charakter und zu deiner Statur passen. Ne? Um jetzt hier One-Winged Angel Hulk Hogan im Kopf zu behalten. Das könnte schwierig werden.
Ich sag ne? Nur GTS bei Kane damals, wo Kane ja. Einfach mal eiskalt die Nase gebrochen hat.
Du musst halt echt was aussuchen, was du mit jedem Gegner safe durchführen kannst. Selbst wenn der Gegner vielleicht nicht prädestiniert für dafür ist, diesen Move zu nehmen. Sagen wir es mal so. Dementsprechend, du musst halt in deine Reichweite, in deinem Wasser, in deinen Gewässern bleiben. Und was du dann aber aus deinem Arsenal quasi nimmst, ist wie gesagt relativ egal, nur wie du es rüberbringst. Also finde ich persönlich, ist es deutlich wichtiger. Und ich habe keine Lust mehr, den tausendsten hässlichen Spear zum Beispiel zu sehen. Also das kommt halt auch noch darauf an, ne? Muss halt gucken, macht das schon jemand? Macht das jemand besser als ich vielleicht? Dann sollte ich es vielleicht lassen.
Ich glaube, das ist im Wrestling schwierig.
Ja, also dass es noch keiner gemacht hat, das wird super schwierig. Aber wie gesagt, boah, ne?
Hey Mella, ich bin sonst immer deiner Meinung, ne? Aber hier gehe ich mal komplett konträr zu dir. Weil ich finde, okay, ein Finisher, also gerade die Wahl des Finishers, das kann sogar teilweise Karrieren bestimmen und beeinflussen. Also ich sag mal nur, DDT, ja, den habe ich halt immer mit Jack the Snake verbunden, ne? Und hätte er diesen einen Move nicht gehabt, weiß ich.
Aber erfunden.
Ja, es hätte aber auch ein anderer sein können.
Ja, nein, natürlich hätte es immer ein anderer sein können, aber ich will nur sagen, weil es wurde ja gefragt, wie entscheidend ist der Finisher eines Wrestlers für seine Karriere? Und ich sag halt einfach unfassbar entscheidend. Nicht für alle, aber für sehr viele, weil halt einfach, wenn du es schaffst, einen Move zu haben, den du mit dem Wrestler verbindest und der am besten noch irgendwie cool ist oder halt verdammt blöd wie ein People's Elbow, dann hast du halt etwas, was dieses Star-Appeal sehr weit pushen kann und was halt für einen Pop sorgen kann, obwohl deine Matches sonst nicht so doll sind. Grüße an Randy Orton mit RKO.
Und deswegen finde ich das. Aber wie gesagt, wir sind gar nicht so weit entfernt voneinander. Es hört sich nur so an. Weil wie gerade hier so People's Elbow zum Beispiel, ne? Das ist unfassbar dummer Finisher.
Ja, das dann auch.
Ja, und es könnte aber auch genauso gut ein Legdrop sein. Weil das, was er davor macht, ist viel wichtiger. Das, wie er es rüberbringt, ist viel wichtiger als dass es jetzt ein Elbow ist. Wie gesagt, es könnte ein Legdrop sein, es könnte ein Five-Knuckle-Shuffle sein, es könnte was auch immer, es könnte ein Splash sein, mit dem er das Match beendet.
Ja, aber guck mal, sagen wir zum Beispiel Jeff Hardy, seine Swanton-Bomb war nie die schönste.
Doch, aber die Art und Weise, wie er so ausgeführt hat, war
ja, aber es ist einzigartig. Halt, trotzdem
und,
ist halt...
Entschuldige, und auch da, das war eine Aktion, die hast du bis dato im WWE-TV noch nicht gesehen, weil es eigentlich eine Lucha-Aktion ist.
Ja, ich das will trotzdem nur sagen, dass der Finisher für eine Karriere trotzdem unfassbar wichtig ist.
Der ist auch wichtig, ja.
Und ich finde auch, die Wrestler machen zumindest, früher war es ja immer so, du hattest einen einzigen Finisher, weil ja wurde ja auch gesagt, was ist denn, wenn ein anderer massiger Gegner ist, mit dem du dich machen kannst. Eigentlich hast du ja mittlerweile bei jedem Wrestler so zwei, würde ich sagen. Ja. Wo du halt sagen kannst, okay, diese eine, den kannst du nicht mit jedem machen, aber du hast halt alternativ immer noch diesen zweiten und oder sei es ein Aufgabegriff, dass du halt immer irgendwas im Repertoire hast, wo du sagen kannst, okay, damit kann ich mit jeder Art Gegner irgendwie umgehen und das so beenden.
Also
aber generell finde ich einen Finisher super wichtig. Natürlich muss einzigartig sein, aber die Frage war, ist ein Finisher wichtig für die Karriere? Ja, unfassbar wichtig. Damit
also
kann
ich
sogar
stimme dir
gefallen.
Ich stimme dir dabei zu, dass der Finisher wichtig ist, weil du Wrestler damit identifizierst. Aber wie gesagt, was das letzten Endes ist.
Ja, das ist Wumpe.
Ja, siehst du. Okay, ja, dann sind wir doch auf einer. Also, ich habe doch gesagt, wir sind nicht so weit voneinander entfernt.
Ja. Also, ja, ich dachte nur, du meinst halt allgemein Finisher Wumpe, nee.
Nein, das nicht.
Ach so. Übrigens, mal Hand aufs Herz, Olf, du hast es so bestimmt auch gemacht, ne? Als Kind ein Finisher von Wrestler nachgemacht. Ich habe zum Beispiel meinen Schulkollegen mal einen Sharpshooter genommen.
Das ist ja auch der Klassiker. Ich habe sehr gerne so eine Swanton in den Pool gemacht, zum Beispiel.
Ich habe einen AKO in den Pool gemacht, das war auch schön.
Ich habe eine Theme-Frage, hatte ich vergessen. Der Andy M. fragt noch, das ist auch eine gute Mella-Frage eigentlich. Mögen die Wrestler eigentlich ihre eigenen Entrance-Musik oder geht die ihnen irgendwann auf den Sack? Wenn ich die mehrmals wöchentlich höre, dann muss das ja auch irgendwie was sein, was ich gerne mag. Und haben die da überhaupt Mitspracherecht? Weil das ist, glaube ich, auch was unterschätzt wird. Weil ich kann mich zum Beispiel an die Geschichte von Zack Sabre Jr. erinnern, als er zum ersten Mal hier in Deutschland gewesen ist, hat der gesagt, also, da war der noch blutjung, ne? Da war der auch irgendwie Anfang 20, wenn überhaupt, ne? Da hieß es ja, was für eine Musik willst du haben? Ja, keine Ahnung. Und dann haben sie ihm aus dem Rocky-Soundtrack
Burning
Heart haben sie ihm gegeben. Und ich weiß, dass er es gehasst hat. Aber die Leute haben es halt abgefeiert.
Wie kann man diesen Song hassen?
Es war halt nicht das, was er sein wollte. Und dann hat er sich doch irgendwann, als er dann ein bisschen älter gewesen ist, als er aus diesem Gimmick raus war, was er da gehabt hat, hat er sich doch irgendwann so eine Techno-Mucke
Trance
gegeben.
Ja, so Trance war das.
Whatever. Ja,
Techno war er hier im Tech-Team mit Skrull. Hier Bloody Beetroots.
Ja, genau. Aber zum Beispiel bei dem war es ja so, der hat sich halt nicht was dabei gedacht, hat gesagt, ich will nur catchen und dann hat er eben eine scheiß Musik bekommen, die ihm nicht gefällt. Und die Leute haben es halt gefeiert. Das war das Problem. Die Leute sind halt total drauf abgegangen, weil jeder mag Burning Heart, außer Zack Sabre Jr. Aber natürlich bei WWE hast du eine gewisse Mitsprache. Also du kriegst das da vorgespielt und wenn du ein bisschen musikalisch begabt bist, darfst du auch sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht.
Außer Randy Orton. Der hat seinen alten Theme-Song gehasst, hat er ja erzählt. Dass er über Jahre hinweg einfach diesen Song nur gehasst hat, aber der hat ihn halt bekommen.
Ja.
Ja, auch da wieder, es kommt halt drauf an, ne? Also wenn du dir den aussuchen kannst, dann nimmst du natürlich irgendwas, was dich im Bestfall halt auf das Match hypt. Und dann stehst du auch Backstage und gehst dazu noch eine Runde ab, bis halt der Cue kommt, okay, jetzt muss ich raus. Wenn du den einmal die Woche hörst, sage ich jetzt mal, ja, kann sein, dass du ihn ein bisschen abnutzt, aber eigentlich gehst du dann trotzdem dazu noch ab. Wenn ich es jetzt, keine Ahnung, wie oft die Woche hören würde, im Fall von WWE mit eben noch Hausshows und etc., ich glaube, dann wird es mir auch irgendwann hart auf den Sack gehen. Aber ja, es kommt halt drauf an. Also man hat ja auch selber so Lieder, die hörst du 2 Wochen lang jeden Tag, 5-mal am Tag. Und nach 2 Wochen gehen sie dir hart auf den Sack. Und dann gibt es Lieder, die hörst du 5-mal am Tag und die hörst du auch noch nach 2 Jahren noch 5-mal am Tag, wenn du lustig bist. Das ist schwierig zu beantworten, aber im Bestfall hast du Mitspracherecht, kannst dir da was aussuchen, was dir wirklich gefällt und
was auch zu deinem Charakter passt, das darf man auch nicht
vergessen. Ja, ja, eben. Also ich war zum Beispiel auch mit meinem einen sehr zufrieden hier von, oh Gott, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, so mit E-Geige war das. Und das hat halt so geil gepasst. Und irgendwann hat ja WXW auch auf GEMA-freie Mucke umgestellt. Und dann haben die mir einen Song präsentiert, weil ich dachte nur so, hä? Habt ihr meinen Charakter eigentlich verstanden? Was ist denn das für eine Partymucke?
Ich verbinde dich immer als jemand, der wirklich dich ja noch ganz ganz von ganz ganz früher kennt. Ich verbinde dich immer mit dem, was war das? Glee, dieses
einmal Diva.
Ja,
das
ist
eigentlich ursprünglich von Beyoncé.
Okay.
Und ja, das ist zum Beispiel auch so ein Song, da war ich halt instant in meinem Charakter, weil ich so dachte, ja, einmal Diva. Bitch, Entschuldigung. Ne, also wie du sagst, es ist immer so schwierig, standardmäßig zu beantworten. Es kommt halt wirklich drauf an.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen wie bei Musikern, oder? Irgendwann muss ich einfach mal sagen, ich möchte, dass Ilja seinen Ilja-Song wieder hat.
Oh Gott, ja.
Ja.
Weil der war unfassbar fantastisch und nicht nur, weil er Videospielgamer ist. Ich glaube, bei Musikern ist das ja auch. Wenn jetzt du ein Iron Maiden bist und das 48.000. Mal Fear of the Dark spielen musst, weiß ich nicht, ob du das immer noch so abfeierst. Ich glaube, das ist einfach eine Frage, wie halt Mella sagte, ob es dich trotzdem repräsentiert, auch wenn es dir auf den Keks geht und ob es auch mit der Crowd funktioniert.
Ja, die Ärzte spielen auch Männer sind Schweine nicht mehr, oder?
Nee, aber das war auch nie. Aber sie spielen jedes Konzert, seit Jahrzehnten zu spät als letzter Song. Immer. Und das möchte ich auch immer hören. Also dafür bezahlst du ja auch eigentlich. Ich glaube, schlimmer stelle ich mir das nur vor, wenn du halt Wrestler bist, der einen Theme-Song hat, wie Gruß an Cesaro mit der Und du merkst halt einfach, hör mal, das connected null mit der Crowd und der Song geht mir, was heißt Song, und der Theme geht mir richtig das auf Geräusch. Die Nische.
Ja.
Und dann der hast Andi du das über Monate.
Der Andi hatte hier auch das Theme von Dr. Isaac Yankem irgendwie vorgeführt, ne, mit dem Zahnarztbohrer zum Beispiel.
Ja, aber ich glaube, wenn du halt, keine Ahnung, wie The Rock, wo ja, wird immer wieder angepasst, der Song, aber es ist halt eigentlich auch der gleiche, oder ein Stone Cold, Mai, es ist halt dein Song, ne?
Ja. Der Ultimate Warrior fragt noch, wir haben noch so 3-4 größere Fragen und dann ganz viel Kleinkram, deswegen rauschen wir hier durch. Der Ultimate Warrior fragt noch, wäre es sinnvoll, einmal für mehr Abwechslung und auch zur Erholung der Wrestler, wenn diese nach einem Titelverlust Ende einer Fehde für ein paar Monate, Klammer auf, zwangsweise aus dem Produkt verschwinden und dann nicht gleich wieder bei der nächsten Show auf der Matte stehen? Klar, man kann seine Stars melken, aber nutzen sie sich da nicht schneller ab. Und tatsächlich, dieser Gedanke ist mir diese Woche auch gekommen. Seth Rollins ist raus, der hat gerade seinen Titel verloren. Roman Reigns ist nicht da. Becky Lynch, die will demnächst wiederkommen. Die ist weg, zum Beispiel bei WWE. Da hat man das schon ganz gut gemacht. Und ich halte das ehrlich gesagt auch für clever. Und da frage ich jetzt den David zuerst, weil die Mella gerade so viel geredet hat.
Ich habe leider Gottes, glaube ich, mehr geredet.
Ist egal. Leid, Mella, ihr redet beide viel.
Hey.
Ich habe da prinzipiell nichts gegen. Ich habe nur was dagegen, wenn es halt zum Ritual dazugehört.
Ja, gut.
Weil einfach, wenn du sagst, okay, Titelverlust, dann ist derjenige erstmal raus. Das wird mich stören. Man macht es ja eh schon variabel. Du hast halt einfach Situationen, wo du halt einen Wrestler anschließend direkt wieder hast in der nächsten Show. Du hast manchmal Situationen, nach Titelverlust siehst du den 2 Wochen nicht mehr oder sie. dann sind sie wieder da und manchmal hast du einfach, okay, dann ist jemand wegen Verletzung oder sonst was ein paar Monate weg. Also
und Entschuldige, man hat ja auch, also der Vorteil, wenn du dann, du musst ja nicht alle rausziehen, wie du schon sagst, ne? Wenn man alles so immer so nach Schema macht, dann ist es auch blöd, weil da gibt's auch keine Überraschung mehr. Na, aber das Gute ist ja, du nimmst die Leute erstmal raus, du zeigst sie dann erstmal eine Zeit lang nicht und zugleich ist dann der Moment, wenn sie wieder da sind, dann hast du wieder einen Moment geschaffen. Und ja, die Leute sagen, ach, guck mal hier, hast du gesehen, bei Raw ist der wieder zurückgekommen, bei AEW, MJF ist wieder zurück oder sonst irgendwas.
Du hast halt direkt ein Doppelbooking. Weil du hast dadurch schon in der Hinterhalt, egal wie diese Fehde, die du gerade hast, passiert, irgendwann kannst du den Ex-Champion wieder reinwerfen, dann hast du direkt wieder eine neue Konstellation. Also du kannst ja viel variabler planen. Also ich mag es auch. Ich bin nur einfach gegen, wenn man halt sagt, das passiert halt dauernd. Umso schöner finde ich halt einfach, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen das Besondere, wenn jemand dann halt wie MJF oder so halt lange raus ist und dann kommt der halt wieder, weil das halt eben nicht immer passiert.
Ja.
Generell ist es vor allen Dingen ein gutes Mittel, um halt ein anderes Gesicht auf einmal, was vielleicht gar nicht vorher im Title Picture war, mal reinzuhauen. Was Überraschendes, wo du einfach sagst, okay, jetzt kommt der kleine Push, der muss es vielleicht nicht sein, aber du spielst mal kurz bei den Großen mit.
Ja. Oder wie Mella sagen würde, das kommt immer drauf an.
Aber sie hat ja recht mit solchen Aussagen. Nein. Wie ein Politiker in der Talkshow. Ja. Nie auf die Frage antworten, immer so, ja, kann man nicht so konkret sagen.
Immer eine Gegenfrage bereithalten.
Ja. Oder seine Aussage von vor wiederholen.
Ja, oder so.
So, wir kommen Richtung, so ein bisschen Richtung AEW. Das ist was Kleines. Ja, hier wird gefragt, kann es, also der Nischenliebhaber fragt, kann es ein zu viel an Dream-Matches geben? Stellt euch vor, ihr würdet jeden Tag euer Lieblingsessen serviert bekommen, dann wäre es doch irgendwann nicht mehr euer Lieblingsessen, sondern es ist irgendwann nichts mehr Besonderes. Den gleichen Fehler macht meiner Meinung nach Tony Khan, indem er fast jede Woche irgendwelche Dream-Matches bucht. Wird das Stilmittel nicht entwertet, wenn man es immer wieder anwendet? Wenn also ein Adam Copeland oder ein Bryan Danielson fast jede Woche solche Matches bestreiten, ist das langfristig gut für die Show? Steigert man da nicht auch die Erwartungen, die irgendwann nicht mehr erfüllt werden können? So, Mella darf zuerst.
Boah, schwierig. Also
kann man pauschal nicht so sagen.
Ja.
Kommt immer drauf an.
Also das Problem dabei ist halt, ne, wenn man Dream-Matches nur bookt, um Dream-Matches zu booken, dann finde ich es problematisch, weil, also klar werden da immer noch genug Leute drauf abgehen, weil man das einfach sehen wollte und jetzt endlich zu sehen bekommt. Aber dieser Effekt nutzt sich halt eben ab. Wenn das jetzt aber organisch passiert, dass eben solche Matches einfach entstehen aus irgendeiner Story oder Gegebenheit, dann finde ich das eigentlich voll okay. Und dann haben doch, glaube ich, auch alle Spaß dran, egal ob das jetzt ein Dream-Match ist oder eben nicht.
Und ich glaube, dass hier auch die Personalien Adam Copeland und Bryan Danielson,
ich wollte es gerade sagen,
bisschen schwierig gewählt sind, weil die sind ja auch eh eigentlich da, weil die halt richtig Spaß dran haben, oder David?
Es ist vor allen Dingen deren Storyline. Also deren Storyline auch vor der Kamera ist ja einfach, Bryan Danielson macht gerade seine Go-Home-Show mit der Ansage von, ich will jetzt nochmal meine Wunschmatches haben. Ja, jetzt hat er seine.
Da hast du eben die Story. Deswegen sage ich ja, wenn sich das daraus ergibt, ist das auch völlig in Ordnung.
Ja, und bei Adam Copeland ist es ja ähnlich. Der sagt auch in der Promo selber von, ja, ich bin hier, um halt eben gegen XYZ einmal im Ring zu stehen. Ich möchte ein bisschen auf den Vergleich mal gehen mit von, ja, wenn ihr jetzt jeden Tag euer Lieblingsessen serviert bekommen würdet. Wenn ich jede Woche ein TLC-Match, was nun mal mein Lieblingsmatchart ist, serviert bekommen würde als Dream-Match. Ja. Aber es gibt halt Unterschiede. Ich liebe halt Steak, aber ich liebe auch einen Burger. Und ich liebe auch Barbecue. Und das sind halt unterschiedliche Sachen. Und was ich halt...
Fleisch.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, wir haben eine Gemeinsamkeit. Fleisch.
Nein, ich kann auch sagen, ich liebe auch eine Asia Bowl.
Mit Fleisch.
Und ich mache einen verdammt guten Caesar Salad ohne Fleisch.
Der gehört doch Hähnchen drauf, oder?
Nein. Caesar Salad muss nicht mit Hähnchen sein.
Ich habe immer gedacht, bei mir war immer Hähnchen drauf.
Nee, Caesar Salad bezieht sich auf das Dressing.
Aber das ist dieses 300-Kalorien-Dressing.
Das ist mit Parmesan. Das ist richtig lecker.
Ja, genau. Anderes Thema.
Aber
willkommen bei Headlock, dem Koch-Podcast.
Um das kann ich auch mal ein Special machen. Mache ich eine Stunde lang nur Rezepte. Was ich hier wiederum, weil ja angesprochen wird, AEW, und das gucke ich ja, weshalb es mir nicht auf die Nüsse geht, sondern mir halt sehr gefällt, ist einfach die Tatsache, dass es sehr oft die Dream-Matches gibt, aber die sind sehr unterschiedlich. Also wenn ich jetzt mal ein Dreammatch habe, was halt wirklich brutal ist oder was halt, das andere Dreammatch ist Mattending, das andere Dreammatch ist halt, auf einmal habe ich halt einen Highflyer gegen einen großen oder halt zwei Highflyer und es sind halt unterschiedliche Arten von Matches und nicht, oder manchmal halt auch ein Dream Tag Team Match, dann nehme ich das. Wenn es immer das gleiche wäre, dann hätte ich ein Problem damit. Ich glaube, das Wichtige ist halt zum einen Abwechslung und zum anderen, was halt Mella sagt, das Organische. Und man hat halt das Problem andersrum gerollt, so viele gute Wrestler und so viele Konstellationen, die ich sehen möchte, in einer Zeit, die du aber nicht mehr schaffen wirst, weil die Wrestler werden halt nicht 48 Jahre im Ring stehen.
Was?
Du kannst halt einfach nicht sagen, ja, ich heb mir die alle für den Pay-Per-View auf, sondern einfach wichtig ist, dass du beim Pay-Per-View trotzdem diese Highlights hast.
Darf ich gleich auch nochmal?
Ja, natürlich.
Okay.
Dass du bei Pay-Per-Views unbedingt Highlights hast, wo du nicht das Gefühl hast, wegen so, ja, aber bei den Weeklies, die waren aber viel größer. Trotzdem möchte ich ja bei Weeklies halt manchmal meine Dream-Matches haben.
Thema Weeklies. Was ich bei den Dream-Matches als problematisch erachte, ist die Sache, wenn du Dream-Matches, ob der Dream-Matches machst, was Mella gerade angesprochen hat, nämlich indem du Talent reinholst, was dein Kernpublikum vielleicht gar nicht kennt. Und das sehe ich tatsächlich als, bei AEW als Problem an, dass du immer wieder, klar ist es geil, wenn du irgendwelche Leute aus Mexiko oder Japan da hast, aber ich glaube trotzdem, dass ein Großteil des Publikums die Leute nicht kennt und dann macht mich AEW in meinen Augen keinen guten Job dabei, diese neuen Leute, die als Stars reingeholt werden, zu präsentieren, damit die Leute vor dem Fernsehen, die nicht kennen, sagen,
komplett Zustimmung.
Deswegen ist das ein Dream-Match.
Einfach mal, und sei es halt ein Video, was 2 Minuten lang einfach zeigt, wie so immer, das ist hier eine große Nummer, sei es Frau oder Mann. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Da stimme ich dir komplett zu. Ich gebe zu, bei Dreammatches habe ich jetzt nur bei innerhalb des Rosters gedacht.
Ja, das sehe ich als ein Problem an. Ich glaube, da zielt vielleicht auch die Frage so ein bisschen drauf ab. Und der Ultimate Warrior fragt noch, das volle Roster von AEW wird hier oft kritisiert. Wie ist das aber in der Realität zum Beispiel im Vergleich zur WWE? Dort hat man ja exklusive Verträge, dementsprechend auch die Gehälter, die da dem gegenüberstehen. Bei AEW darf man ja noch was bei anderen Shows antreten und dementsprechend auch dort, die Gagen werden nicht so hoch sein, aber trotzdem, man kann sich ja quasi über Zusatzbookings noch weitere Gagen reinholen. Dementsprechend belasten die Wrestler die Company ja ganz anders. David, wie siehst du diesen Punkt?
Ich sehe ein volles Roster nicht zwangsläufig als Problem, weil ich dann wieder den Fußballvergleich mache. Bei Frankfurt ist auch momentan ein Kader von 31 Leuten. So, spielen am Wochenende können so viele? Nein. Du hast da auch eine zweite Mannschaft. Es ist halt normal, dass du halt nicht nur Big Player da hast und die du, oder auch Leute, die du halt nicht dauernd siehst. Finde ich das Roster zu voll aktuell? Ja. Allerdings finde ich das halt noch logisch, weil man hatte halt, ist noch eine recht junge Company und da hatten wir sogar einmal diese Prediction gemacht, dass halt AEW irgendwann halt so sehr sich aufblähen wird, dass dann irgendwann so, ja, diese Spreu vom Weizen sich trennen wird und dann wird es halt einfach mal einige Leute geben, die halt durchs Raster rausfallen, weil halt Verträge auslaufen. Wo du jetzt erstmal geschaut hast, okay, über die Jahre hinweg, du holst dir Talents, die haben entsprechend ja auch einen Vertrag, der nicht nur ein halbes Jahr geht. Und dann guckst du halt, wer macht Sinn, wer nicht, wo sehe ich Potenzial, wer ist so zweite Reihe und kann man dann gucken. Und ich glaube, das wird sich auch nicht dramatisch, weil es wird sich halt ein bisschen ausdünnen. Wir hatten das jetzt vor kurzem mal so in Anführungszeichen die erste Entlassungswelle bei AEW. Ja, ja. Ich glaube, da wird halt noch ein bisschen was kommen und aber ansonsten hat man auch einfach 3 Shows, die man bedienen muss und
ich wollte gerade sagen, weil ich glaube auch, dass der Kritikpunkt, das Roster ist zu voll bei AEW, war auch zu der Zeit, wo wir nur Dynamite hatten oder dann vielleicht noch Dynamite und Rampage hinten dran. Ich finde jetzt mit Collision, du hast einfach 5 Stunden, die du füllen musst pro Woche, da brauchst du ein entsprechend tiefes Roster plus die Verletzungen. Also das ist ja ein Problem, was nicht nur AEW betrifft, sondern eben auch WWE. Und bei WWE zum Beispiel sieht man jetzt mit Verletzungen, wie wichtig es ist, dass du eben darunter auch noch einen Unterbau hast, sodass du dann immer wieder Leute hochpushen kannst. Deswegen, also ich sehe das gerade gar nicht als das Problem bei AEW. Da gibt es andere Probleme, die AEW mehr hat. Männer, möchtest du was dazu sagen?
Nee, ich sehe das eigentlich sehr ähnlich. Plus, also für das Talent, das vielleicht gerade nicht genutzt wird oder nicht so intensiv genutzt wird, hat halt gerade bei AEW eben diesen Vorteil, dass die noch woanders hin können, dass die eben diesen sicheren Hafen AEW 2 haben, aber sich trotzdem quasi A, in der Übung bleiben können und B, sich noch was dazu verdienen können. Oder so ein bisschen Best of Both Worlds eigentlich. Also ich finde das voll okay.
Ja, oder auch Side-Projects irgendwie nebenbei laufen lassen haben. Also da gibt's ja auch 1000 Varianten, die da möglich sind. Der Ultimate Warrior hat noch eine witzige Frage, wie ich finde, nämlich: Was würdet ihr von einer Alternative zum umstrittenen, starren und unpraktikablen Rating-System von AEW halten? Ich würde zum Beispiel Kayfabe Geld für Gewinne und Niederlagen einsetzen. Gewinnt man gegen jemanden, gibt es entsprechend Cash oder bei einer Niederlage gibt es einen Abzug. Je nach Matchart dann entsprechend mehr oder weniger. So könnte jeder Wrestler sich ein Guthaben aufbauen, was er dann zum Beispiel gegen einen Title-Shot einlösen kann oder auch Geld auf seinen Sieg setzen. Sponsored by Bet and Win. Betonung auf kann und nicht muss. So ist man im Booking flexibel, kann aber die Geldgeschichte immer verwenden, um ein Match zu generieren. Geld auf der Bank. Hahaha. Passt, finde ich, auch ganz gut zu dem Casino-Gimmick von AEW. Gibt es das überhaupt noch? David, wie siehst du das hier mit dem Geld, was man da verdient und was man ausgibt? Und
schwierig. Regel Nummer 1 ist immer, halte Regeln so einfach, wie es geht. Sonst hast du sowas wie Pujami Puzzle Match.
Reverse Battle Royale.
Ja, oder sowas. Nummer 2, dann hast du halt einfach auch noch das Problem, wenn du sagst, ja, für jedes Match gibt es halt immer die gleiche Summe und dann für verschiedene Matcharten, dann ist ja Moxley, der halt in jeder Show gegen XY wrestelt, am besten noch mit irgendwelchen Stipulationen, der ist ja dann reich, ohne Ende. Dann hast du dir ja gar nicht mehr raus aus dem Titelgeschäft. Ich fände das, es ist was Schönes, wenn man kreativ ist, aber nein, ich möchte das auch nicht sehen und ich fände das auch sehr, sehr, sehr schwierig zu booken, wenn du halt nach ein paar Wochen drin bist und dann einfach mal guckst, oh shit, was mache ich denn jetzt, weil XY hat viel zu viel Kohle, der darf jetzt erstmal keine Matches mehr machen, aber eigentlich wollte ich mir den pushen, ah verdammt.
Ich glaube auch, du schränkst dich damit mehr ein, als dass du dir kreative Möglichkeiten schaffst. Also generell finde ich eigentlich so ein Rating-System relativ Schwachsinn, weil es halt so, ne, lass irgendwas dazwischen kommen und das Ganze fliegt aus dem Fenster. Also von daher, ich brauche das eigentlich gar nicht.
Aber ich hätte eine andere Idee für ein Booking, was richtig gut wäre und auch AEW richtig gut tun würde und ganz viel Freiheiten geben würde.
Wenn man Meller booken würde?
Generell immer, das würde immer funktionieren, gerade als, aber am besten noch so als Evil GM.
Oh ja, lasst mich die Vicky Guerrero sein. Oder
bei jeder Promo von wegen so, aber das kann ich pauschal so nicht sagen.
Das weiß ich.
Nee, aber meine Idee wäre fürs Booking, ich weiß, es ist revolutionär, aber streich einfach die Hälfte der Titelmatches weg. Ich will diese ganzen Titel nicht mehr haben. Das ist einfach das größte Problem bei AEW. Du hast Dynasty, unfassbar gute Card bisher, bis auf ein Match, was ich absolut gar nicht sehen möchte.
Thunder Rosa gegen Toni Storm?
Nee, schöne Grüße an Y2J.
So, ja gut, das andere. Aber da haben wir zwei Matches, die wir nicht sehen wollen.
Ja, das andere bin ich so semi-gehypt. Aber Jericho möchte ich unbedingt gar nicht sehen. Aber wenn du halt die Card durchgehst, siehst du halt Titel, 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 Titel. Und das Problem ist, beim Storytelling, beim egal ob WWE oder AEW oder jede Company der Welt, wenn ein Titel im Spiel ist, ist meistens die Hauptmotivation, ich will den Titel haben. Wenn du in einer Show dann aber 48.000 Titel hast, dann ist jedes Mal die Motivation oder meistens die Motivation, ich möchte deinen Titel haben. Das ist nicht variabel. Deswegen meine kreative Idee, streich die Hälfte der Titel weg, die keiner sehen möchte. Dann
wird alles gut. Es gibt immerhin, wenn ich mir jetzt die Karte anschaue gerade, es gibt ein Match, was kein Titelmatch ist.
Ui.
Ja, da siehst du mal, die Karte ist noch nicht voll.
Ja, Danielson und gegen Ospreay. Ja, mal gucken, was noch kommt. Also aber, wie gesagt, wir nehmen den Podcast hier am Donnerstag.
Aber damit würdet ihr doch mitgehen, oder? Oder hättet ihr da
Probleme? Ja, auch nicht so viele Titel. Ja.
Einfach die Hälfte der Titel wegstreichen.
Ja.
Minimum.
Dann wird noch, warte mal, jetzt muss ich einmal gerade von oben durchgehen. Hier noch eine Frage, Bezug nehmend auf das, was wir beim letzten Mal besprochen haben im Fragen-Podcast, lieber David. Da hat mich der Sargeras auf Discord gefragt, höre gerade eure Podcasts, den Fragen-Podcast, und wollte fragen, ob die Bekanntheit von Hogan nicht maßlos überschätzt wird heutzutage und eigentlich in Vergessenheit geraten ist.
Da waren wir ja unterschiedlicher Meinung.
Ja, ich hab gesagt Hogan, du hast gesagt Undertaker, was so den bekanntesten Wrestler angeht. Und dann genau, haben wir auch noch The Rock mit reingeschoben als quasi aktueller.
Also Hogan hat auf jeden Fall, also ich würde sagen, das ist nicht überschätzt, das Standing, die Bekanntheit.
Warte, er hat das ein bisschen weiter ausgeschmückt und geht darauf ein, dass er sagt, ja, gerade die, vielleicht unter den alteingesessenen Fans ist das so, aber die jungen Leute, die kennen ja einen Hulk Hogan nicht mehr, höchstens noch aus irgendwelchen Clips und selbst die werden ja weniger, was natürlich auch an Hogans problematischer, jüngerer Vergangenheit liegt.
Ja, weißt du, was auch problematisch ist, dass du generell immer mir ins Wort fällst beim Podcast. Ich würde das niemals bei dir machen, weil ich eigentlich genau das weiter sagen wollte, dass es nicht unterschätzt wird. Allerdings, dann kamst du.
Entschuldigung.
Ist problematisch, kann man nicht so
Hungerspiele!
Aber bei den Jüngeren, ja, da wird auch jetzt eher so sein, dass halt so die Hogans, die fallen jetzt halt ein bisschen durch. Dann kommen die Stone Colds und die Rocks und erst die Bret Harts und die Shawn Michaels. Das rutscht dann auch langsam durch. Natürlich wird das mit jeder Generation immer weniger ein Ding sein. Aber wenn man allgemein jetzt unter der gesamten Gesellschaft, die immer älter wird, fragen würde, ist die Bekanntheit von Hogan schon sehr groß. Allerdings, dadurch, dass ein Undertaker über längeren Zeitraum präsent war, und dadurch habe ich auch das Duell gewonnen, mit dem, wer recht hat, ist Undertaker einfach bekannter, weil auch die Kiddies den kennen, weil der halt einfach immer da war und jetzt auch immer noch da ist.
Ich möchte kurz an dieser Stelle anmerken, dass es noch nicht sehr lange her ist, dass es bei mir auf der Arbeit wirklich um Wrestling ging, und die wissen nicht, dass ich catche, außer mittlerweile eine leider. Und der Wrestler, der da gefallen ist, war tatsächlich der Undertaker.
Sag ich doch.
Okay. Es tut mir leid. Es war
das kann man pauschal schon so sagen, Ulf.
Schon okay. Der Tangaluga fragt, The Rock schrieb auf Instagram, dass er bei WrestleMania 284 Pfund gewogen hat. Warum wurde Triple H 2009 mit 255 Pfund angekündigt? Da war er doch auch ziemlich massive. Wenn The Rock in echt 284 wiegt, warum kann Triple H dann nicht Kayfabe so viel wiegen? 2,55 wirkt ja noch sehr wenig.
Ich glaube, das sind so Sachen, die darf man bewusst. Man darf niemals drauf achten, was da gesagt wird beim Gewicht. Weil wir hatten doch schon mal, hatten wir das nicht mal vor so in den, ich glaube, 11er oder 12er Jahren, mal, dass bei einem Wrestler innerhalb von 4 Wochen 4 verschiedene Gewichte, aber die komplett unterschiedlich waren, genannt wurden. Es ist halt egal. Das ist, glaube ich, das, was man halt nur sagen will, wenn so, ja, der ist aber stärker oder schwerer als der andere gerade im Ring.
Ja, und manchmal machen, die einen machen sich ein bisschen schwerer, damit es größer wirken, andere machen sich ein bisschen leichter, damit sie quasi agiler wirken. Und mal ganz ehrlich, ich achte da gar nicht so sehr drauf, was da für Gewichtsangaben sind, ehrlich gesagt.
Hey, aber schau mal, das wäre echt so. Das wäre doch geil. So wirst gefragt, wie schwer bist du? Und du sagst einfach, was du möchtest.
Die ganzen Angaben sind doch so lachhaft. Ich meine, wie viele Wrestler auch in Deutschland sind angeblich 1,80? Ja.
Ja, oder ne? Ich sag mal, wie Ultimate Warrior, kommen aus einem Heimatort Unknown oder so, ne?
Parts Unknown, ja.
Ja, Parts Unknown. Ja, wer kennt den Ort nicht, ne?
Ich komme auch aus Storybrooke, hallo.
Also, bestes Beispiel, Johnny Gargano wird als 1,78 ausgegeben. Ich habe ein Foto, was beweist, dass Johnny Gargano kaum größer ist als ich.
Da reicht Ulf gerade mal ein bisschen Bauchnabel.
Ja, also keine Ahnung. Nee, deswegen, also, auch das gehört ein bisschen zum Storytelling.
Hallo, das ist so wie Ticketverkaufszahlen. Es ist einfach, ja. wenn du halt sagst, ey, das Ding hier ist ausverkauft und du siehst dann Bild von der Halle von einem Fan, dass halt einfach der Oberrang abgehangen ist. Es ist Show. Und das gehört einfach mit zur Show. Deswegen gar nicht erst hinhören. Macht das wie Olf. Hört nicht hin.
Bei euch beim Podcast.
Ich ja, ich wollte gerade sagen, wie bei uns. Wohl kann man pauschal so nicht sagen.
Genau. Der Chris sagt noch, Britt Baker hatte laut Cage Match ihr letztes Match September 2023. Zuletzt hatte man von fehlenden kreativen Ideen berichtet. Ist das nicht verschwendetes Potenzial, David?
Frag mal Mella, damit sie sagen kann, dass man pauschal das so nicht sagen.
Wenn man keine Ideen hat.
Also bei Britt Baker ist es so, dass sie hatte das ja selber angemerkt gehabt bei Social Media. Allerdings ist es ja, so hatte ich es zumindest vorletzte Woche gelesen, dass sie ja auch mehrere Verletzungen hat jetzt ausheilen lassen. Und dass es auch einfach ein Mitgrund ist.
Ja. Trotzdem würden wir die, glaube ich, alle ganz gerne mal
ja, sehen. Natürlich. Hallo, es muss ja auch allein schon mit Mercedes. Der muss ja quasi DMD gegen CEO. Das muss ja.
Klar.
Damit oh Gott, ich hasse diesen Theme-Song, ne? Können wir mal eine Frage, hier stelle ich mal eine Frage in den Raum. Ask a Headlock. Hier, Hashtag ist gezeichnet. Hey, Mella, Olf. Ich habe mal eine Frage an das Headlock-Team. Wie findet ihr den CEO-Theme-Song von Mercedes Moné, den sie selber gemacht hat? Ist der nicht großartig? Was ist eure Meinung dazu? Habt euch lieb. Ja. Macht so weiter.
Ja, es kommt drauf an. Ob man auf gute Musik oder schlechte Musik steht.
Ich finde den gar nicht so schlimm. Aber ich finde halt sehr aufgesetzt. Genauso wie Mercedes Moné allerdings. Das passt deswegen.
Ja.
Ja. So. Ich hoffe, das hat dir gereicht, lieber Hörer, Frageneinsender. Dankeschön dafür, dass du uns hier eine Nachricht geschickt hast. Der Tangaluga fragt noch per Discord, Es ist eine Frage, ich werde sie nicht beantworten können, weil ich kein TikTok benutze. Aber ich frage euch trotzdem mal. Auf TikTok gibt es die beste Videoqualität, nämlich höchste Bitrate. Deshalb lade ich mir da gerne WWE-Clips runter. Gibt es noch mehr WWE-Accounts als diese? Und dann zählt ihr ja einige auf. WWE, WWE Games, WWE NXT und so weiter und so fort. Benutzt ihr TikTok?
Nein.
David?
Ich musste es beruflich, aber unser Problem ist, wir sind einfach alt.
Ja.
Und auf TikTok gibt's nur zwei Sachen. Nee, drei Sachen. Komische Challenges.
Sehr, nicht lustige Gags.
Sehr, sehr viel Bubis. Sehr, unfassbar viel Bubis.
Verschwörungstheorien?
Und Verschwörungstheorien, ja. Also alles entweder für ganz schlimme alte Menschen oder ganz junge Menschen. Da gehören wir einfach zu beiden nicht dazu. Deswegen kann man pauschal so nicht sagen.
Ja.
Ich kenne keine anderen Kanäle.
Ich auch nicht. Ich benutze TikTok nicht. Also da bist du vielleicht... Hey, sorry, wir sind halt alte Männer. Ich werde 45 dieses Jahr.
Also ich kann
Männer?
Auf YouTube 1000 Kanäle sagen, aber auf TikTok...
Und Mella.
Und Mella.
Wir sind alte Mella Mellans.
Wir sind Mella. Eine von uns.
Es tut mir leid, Mella. Ich bin das nicht gewohnt, dass hier eine Frau anwesend ist.
Eine von uns. Ja, alles gut.
Mella, und wie läuft dein TikTok?
Ich nutze nur TokTik. Tut mir leid.
Kann man pauschal so nicht sagen.
Genau. Und dann fragt der CM Enigma noch das... Frühstück ich ganz kurz ab per Discord. Gibt es im Bash in Berlin auf dem Network oder exklusiv bei Bild Plus? Nee, den gibt's auch bei Bild Plus und nicht nur exklusiv da.
Sondern auch wenn Bild das sehr gern so darstellt.
Ja.
Und irgendwie Bild es auch schafft, dass jede Smackdown-Ausgabe und jede War-Ausgabe einfach das größte, sensationellste, epischste, schockierendste ever ist. Jede Woche. Ich frage mich, wie die Booker das machen.
Mit einem Bild, was nicht zum Text passt.
Ja, natürlich. Geil. Und auch so mega Comeback, unerwartet, schockiert Fans. Und denkst du, ja, alle wussten es.
Ich war letzte Woche angeguckt. Mega Comeback eines Ex-Champions. Ja, das war Sheamus. Der gab letzte Woche einen Trailer zu.
Ja, also so begeistert man die Kunden, ne? Man glaubt sie und enttäuscht sie. Das ist immer gut.
Wunderschön. Aber wir sind durch mit unseren Fragen und es ist, wie ich gesagt habe, doch bei anderthalb Stunden rausgekommen.
Ja, es kommt drauf an, ob wir am Ende sind, ne?
Ja, eben, kannst du auch nicht so pauschal sagen, das wird man so lange machen.
Nee, gerade du nicht, David, das kann ich nie pauschal sagen. Ja. Ich freue mich schon, ich bin gespannt, wie lang euer Dynasty-Podcast wird.
Das kann ich dir pauschal schon sagen. Er wird verdammt lang, ich möchte das eigentlich nicht.
Ich bin gespannt. Ja, damit sind wir durch mit den Fragen. Ihr könnt natürlich weiter gerne Fragen stellen auf dem Discord. AskCatlog als Hashtag da mit einbauen, damit ich die Fragen besser finde. Instagram könnt ihr uns die Fragen einschicken. YouTube könnt das auch machen. Aber Discord ist tatsächlich so die einfachste Anlaufstelle. Da habe ich das alles quasi gesammelt. Und Mella, möchtest du noch was sagen?
Wieso denn immer ich?
Weiß ich nicht. Ladies first.
Also ich habe gerade verstanden, David sind wir am Ende vom Fragen-Podcast. Das fand ich sehr lustig.
So. Oh, hey. Nee, ich hätte noch eine Bitte an die Hörer. Bei den nächsten Fragen, die ihr einschickt, macht bitte Fragen, die Olf auf jeden Fall pauschal beantworten muss. Okay. Also wo er nicht ausweichen kann.
Boy, oh boy. Ja, was ich pauschal sagen kann, ist, dass es auch nächste Woche wieder Headlock-Podcasts gibt. Nämlich natürlich die Review zu AW Dynasty. Wird wahrscheinlich, ich sag mal, allerspätestens am Mittwoch erscheinen, aufgrund der Länge und weil eben die Show am Sonntagabend kommt. Für Supporter, Supporterinnen, Unterstützerinnen gibt's natürlich dann auch noch unser Premium-Programm. Da werden wir nächste Woche auch wieder das Magazin am Start haben und noch ganz, ganz vieles mehr. Und ich glaube, damit sind wir auch ganz gut bedient hier erstmal mit der Episode. Wie gesagt, schickt uns weitere Fragen ein und dann gibt's nämlich in vier Wochen wieder den nächsten Fragen-Podcast. Ich sage an der Stelle wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pauschalitäts-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.